Deezer Originals.
Apropos Episodenreihe, kriminale Episodenreihe.
Oh ja.
Wir haben über Criminal, wir reden jetzt über, ich komm nochmal rein.
Komm nochmal rein.
Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Lachst du schon?
Ich lache, weil ich glücklich bin, weil es ein schöner Tag ist. Ich lache nur so. Es hat nichts damit zu tun, dass
du lachst über mich?
Ich würde im Leben nicht über dich lachen. Ich lache dich an, weil ich dich so lieb habe.
Weil mir gerade die Weingummibärchen, die du mir als Trost mitgebracht hast, runtergefallen sind. Und du sagtest, lass nur, ich mach schon, weil ich gerade ein bisschen behindert bin. Und dann überall Weingummibärchen.
Ja, eventuell sind sie mir nochmal runtergefallen. Aber wir wissen noch beide von der 2-Minuten-Regel. Sachen dürfen super lange auf dem Boden liegen, wenn man sie danach sofort isst.
Ich bin ein bisschen behindert. Das ist die ganze Stadt.
Man Gefühl, darf nicht behindert sagen, man darf gehandicapt sagen.
Ich selber darf sagen, was ich will. Die halbe Staffel, ich habe das Gefühl, ich bin die halbe Staffel, irgendwas ist mit mir. Auch nicht schön.
Ach, weil du neulich auch einen Nupfen hattest? Ja, du warst richtig geiler Blick, den kenne ich aber auch nicht. Wow, du guckst auf verschiedene Arten böse oft zu mir. Ich weiß gar nicht warum eigentlich, aber das war neu.
Ja.
Entschuldigung, es ist nicht richtig, du hattest eine richtige Krankheit vom Allen, das war eine britische Supergrippe, die Brexit-Grippe. Aber jetzt ist was ganz Schlimmes passiert, du bist gefallen
Tanz. Beim Tanz, ach so ja, das war die offizielle PR-Regelung.
Bist du über dein Deezer-Fahrrad gefallen?
Ich bin auf ein Deezer-Fahrrad gefallen.
Aber vorher war es doch unter dir das. Also wir müssen vorher sagen, nicht, dass wir gefeuert werden. Das Deezer-Fahrrad hat damit überhaupt nichts zu tun. Das Deezer-Fahrrad ist nicht schuld daran, aber es spielt eine Rolle in der Geschichte.
Vielleicht müssen wir auch für Menschen außerhalb Berlins sagen, dass Deezer-Fahrräder, diese Leihfahrräder, woanders heißen, glaube ich, Nextbike oder so. Und hier in Berlin heißen die Deezer.
Das sind unsere Arbeitswagen.
Esel.
Ja, Arbeitsesel. Und du bist mit so einem Deezer-Fahrrad gefahren.
Das hatte aber mit der Verletzung tatsächlich nichts zu tun.
Das
nur, dass
wichtig.
Ich auf dem Weg zurück zu so einem, was so ein bisschen, es hätte mir auch schon, also ich hätte schon Verdacht schöpfen sollen, weil das stand so angelehnt an so einen Zaun, halb im Wald, im Laub.
Ja.
Das Laub war aber ganz gut, weil da bin ich dann sehr, sehr dekorativ ins Laub gefallen und mir tatsächlich irgendwie den Fuß auf eine gar nicht so tolle Weise verrenkt.
Ja, und auch so, dass es jetzt übers Wochenende, der Klassiker, ich guck mal übers Wochenende, wie es läuft und läuft
nee,
gar nicht.
Nee, vor allem bin ich am Freitag schon ins Krankenhaus und habe gedacht, lieber mal gucken. Und dann sitzt man da so 3,5 Stunden rum.
Mhm.
Kann sich darüber auch nicht ernsthaft beklagen, weil man ist ja umgeben von anderen Leuten, die vielleicht nur 2,5 Stunden rumsitzen.
Kopf bluten.
Ja, oder die dann alle 20 Minuten auf Toilette gehen und sowas. Mhm. Und es ist okay. Ich will mich da jetzt nicht beklagen. Aber jedenfalls haben die es dann geröntgt und aber jetzt war ich nochmal beim Chirurgen und jetzt kriege ich ein MRT und alles und Mama.
Ich krieg so ein neues Bein, das wäre aufregend.
Das Alte ist eigentlich noch ganz gut.
Ich finde es auch nicht schlecht, aber ich dachte bei der Gelegenheit, wenn die einem das vielleicht eh abschrauben und wenn das kaputt ist, man so ein neues kriegt, hättest du Wünsche an dein neues Bein?
Dass es zu dem Alten passt, weil ich hätte ja...
Das wäre gut, das ist richtig.
Oder? Sonst muss man immer so Fragen beantworten.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Influencer extra ein anderes nehmen würde. Vielleicht sogar eine andere Hautfarbe, um auch für Diversity. Oder einfach nur was, so ein sportliches... Ich würde nicht Nein sagen, wenn ich ein sportliches Bein hätte.
Aber was macht man damit für Sportart mit einem sportlichen Bein?
Ach, du weißt ja,
nur
wir
haben.
Machen doch kein...
Ach so,
deswegen ja, dass man bei den wichtigen Menschen das eine gute sportliche Bein so vor und alle denken, die trainiert viel. Und mein anderes dickes Bein denkt, so stelle ich es mir vor.
Ja.
Frag doch wenigstens mal, was die für Beine haben.
Okay.
Nur das, du kannst ja dann immer noch...
Zurzeit habe ich da der Chirurg hat dann so einen Verband mit Mittelmeerschlamm da drumherum gemacht. Wusste ich auch nicht.
Das hast du jetzt gerade dran?
Ja.
Ach, der ist da drunter, unter dem Verband, der Mittelmeerschlamm.
Ja.
Das ist doch kein Mittelmeerschlamm, das ist so in Karo gezüchteter Brandenburg-Schlamm.
Man tut schon, dass die, das ist auch wie bei so einer, wie heißen denn diese Rollen, diese
mehr Worte, Stefan, mehr Worte.
Ich bin behindert.
Ja, aber doch nicht im Kopf, also aber nicht mehr.
So eine Biskuitrolle mit so Marmelade, da ist die Marmelade ja auch nicht außen, sondern innen.
Ja, aber so eine Biskuitrolle. Ja, aber das ist ja jetzt, du tust so, als wäre das die naheliegendste Erklärung. Sarah, du weißt ja gar nichts über Verbände. Das ist wie eine Biskuitrolle. Das weiß auch jeder.
Wenn ich aufschreiben soll, Top 10 Situationen, die ich hasse, ist irgendwo auf zwischen 6 und 8 ist so angeschrien werden von dir. Mehr Worte, Stefan, mehr ja, Worte. Du aber, hast ja recht.
Du machst dazu so Bewegungen, die das erklären sollen. Aber das ist ja kein Fernsehen und die Bewegungen erklären es auch nicht. Du hast im Grunde nur das, die Bewegung einer Rolle gemacht.
Keiner der beschreibenden Begriffe ein.
Ja, also in deinem Verband ist Mittelmeerschlamm. Ich mache dazu extra die Anführungsstriche.
Ich glaube, es ist wirklich Mittelmeerschlamm.
Ach, come on, die sind in eine Sandgrube in den Karower Teichen gegangen und haben dann da 3 Eimer ausgebuddelt und machen, was ist denn Mittelmeerschlamm?
Und kam aus dem Kühlschrank, war geil, grün und kalt.
Bitte sag mir, was Mittelmeerschlamm ist und warum du glaubst, dass es echter Mittelmeerschlamm ist.
Weil der Arzt das gesagt hat, Ärzte dürfen nicht lügen. Ich habe wirklich ein merkwürdiges, ich halte ja sonst nicht so viel von Autoritäten, aber...
deswegen kommen wir auch immer so aneinander. Ne?
Genau, ja. aber Ärzte und Friseure, da wage ich keinen Widerspruch.
Ja, stimmt, da wirst du sehr schnell schüchtern und unglücklich danach.
Nein, es sieht genauso, hatte ich es mir vorgestellt.
Genau, und warum nicht mal ein Iro im Alter von knapp 50? Bist du knapp 50? Ja. Das war deine aufregende Woche. Jetzt habe ich dich von zu Hause abgeholt. Ich habe dich auf dem Rücken hier ins Büro getragen. Ja. Das war mir ein leichtes. Ich habe dir Gummibärchen gekauft. Ich glaube, ich bin safe. Ich habe deine Gummibärchen aufgesammelt. Ich habe den Gute-Freunde-Job. Außer, dass ich eben übers Kopfsteinpflaster zu schnell gefahren bin. So jemand ist Stefan Niggemeier nämlich auch. Ja, der gefürchtete Medienkritiker. Aber dann sitzt er in meinem super alten Golf und Mutti fährt voller Liebe. Und dann bin ich aus Versehen 30 gefahren in der 30er-Zone. Und dann sagt der Herr Niggemeier, nicht so schnell, hier ist so Kopfsteinpflaster. Hat er Schmerzen gehabt? Entschuldigung, jetzt ist all der Hass der vergangenen Jahre hat sich jetzt, weißt du, all die Sachen, die sich ein bisschen aufgespeichert haben, angesammelt haben bei uns, sind jetzt raus. Ich bin wieder bei neutral.
Okay.
Hi Bärchen.
Hallo, sorry.
So, apropos Bärchen, wir sprechen über Prince Charming. Ich wusste überhaupt nicht, dass es das gibt.
Es gibt es ja auch erst seit jetzt.
Aber die wissen ja schon länger, dass sie das vorhaben.
Ja, aber du weißt nichts, was es gibt.
Ja, das stimmt. Als du von der Jennifer Aniston-Sache erzählt hast, bin ich auch kurz aufgeregt geworden. Ich verlasse mich vielleicht inzwischen zu sehr auf dich. Kann das sein?
Ja, aber selbst das hilft ja nicht, weil auch die Jennifer Aniston-Sache stand natürlich in unserer kleinen Dropbox-Datei, die ich dir gemacht habe. Da stand
sie. Ach so, du schreibst da immer noch Sachen rein. Ach, du bist süß.
Ich bin nicht nur der das für dich recherchiert, sondern auch derjenige, der dann erzählt, was ich für dich recherchiert habe, weil du nicht nachguckst, was ich für dich recherchiert habe.
Ich habe vergessen, dass wir dieses Dokument haben. Ich sehe regelmäßig an meinem Computer, Stefan Niggemeier hat im Dokument das kleine Fernsehballett etwas geändert. Und das sind immer die Momente,
was denkst du dann? Was geht dann in die vor?
Ja, das ist so, als wenn du winkst. Das ist kusshai, Stefan. Ist wirklich so, weil ich weiß, in dem Moment bist du gerade in diesem Internet und machst das. Und das ist so, als wenn du aus der Entfernung Hallo sagst. Und ich freue mich jedes Mal. Ich denke jedes Mal, hi. Wie wenn der Frank was macht. Der Frank und du, ihr seid die einzigen Leute, die in meiner Dropbox wohnen. Und dann denke ich auch immer, hi Frank. Oh, Stefan, na? Du meinst, ich sollte dann einfach das nutzen, um mal ins Dokument reinzugucken?
Nein, du willst es ja auch nicht anders haben. Du willst ja auch dann hier sitzen und sagen so, was? Ist es Silvester, echt?
Ja, aber dann freue ich mich.
Ja, ja.
Andererseits komme ich jetzt so schlecht bei weg und ich war ja beim Tommy Wosch am Freitag und da hat Hans Hoff angerufen, um die Sendung von Tommy Wosch zu kritisieren. Und der hat gesagt, dass unterm Strich ich die Sendung gerettet habe. Naja.
Die von Tommy Wosch.
Ohne mich, er hat gesagt, man hat ja nicht immer so einen dankbaren Gast wie Sarah Kuttner. Aber da stellte sich raus, dass der das Fernsehballett guckt und jetzt mich super aufgeregt und jetzt bin ich ein bisschen gehemmt.
Hört.
Der Hans Hoff, der hört es. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass er denkt, dass ich gar nicht gut vorbereitet bin immer. Das wäre sicher eine Überraschung für die Hörer. Und jetzt würde ich gern, dass du vielleicht noch was Seriöses über mich sagst.
Du hast vergessen, die Uhr einzuschalten. You've got two or three jobs.
Müssen wir nochmal von vorne?
Ja.
Manchmal recherchiere ich auch Sachen, manchmal weiß ich auch Sachen. Ich habe sehr viele Musiken erkannt und hatte sehr viel Hintergrundwissen beim Tommy Wosch.
Aber dein Leben ist auch viel aufregender dadurch, dass du nichts weißt.
Stimmt. Das macht es gar nicht seriöser,
niedlicher. Du bist auch nicht seriös, du willst auch nicht seriös sein.
Ein bisschen. Ich hätte gerne das Gefühl, dass die Leute das Gefühl haben, dass man mich fragen kann im Notfall.
Ja, und dann fragst du mich, dann ist okay, so, es passt schon. Sollen die Leute dich fragen und...
Du bindest mich auf so eine super passiv-aggressive Art voll fest an dich.
Ja.
Das mag ich. Das ist meine Art von Liebe. Man muss mich einfach nur fest irgendwo anbinden, dann bin ich entspannt. So bringe ich meinem Hund gerade Impulskontrolle bei. Fällt mir gerade
durch fest anbinden?
Nein, aber durch stehen bleiben, wann immer ich das will. Und dann muss die auch, dann wird nicht geschnuppert, dann muss die lernen, dass man manchmal einfach nur rumsteht, ohne was zu machen. So jemand bin ich. Du musst mich... Fest, ich darf keinen Bewegungsspielraum haben, weißt du? So lerne ich Entspannung.
Ich weiß so, gar nicht, ob das
Prince
stimmt.
Charming.
Prince Charming. Möchtest du erzählen, worum es was ist?
Ja, im Grunde ist es schwuler Betschi. Ja. Punkt. So, wie fandest du es? Wir wollten es heute mal kurz halten.
Was für eine Scheiße.
Geil, das, also das reicht ja jetzt schon zusammen. Wobei, es ist genau das.
Es ist das schwuler, ja, ach so, jetzt
schwuler Betschi. Noch drei Sätze dazu. Naja, in Griechenland, aber genau, ist, also ich verstehe gar nicht, warum sie es nicht, ich fände es, glaube ich, sogar fast ein bisschen cooler. Übrigens jetzt mal ohne Quatsch, wenn sie es auch der Bachelor genannt hätten, dann fände ich das so für so Inklusion fast besser, als wenn man daraus ein super Gay-Ding wie Prince Charming macht. Aber egal, es ist schwuler Bachelor, so ein sehr, sage ich schon zu viel? Ich finde ihn ganz...
Ja, sag schon zu viel.
Okay, also ein schwuler Bachelor und ein Haufen
schwule
Kandidaten.
Bachelor, andere schwule Bachelor.
Anwärterin in einem Haus in Griechenland.
Hast du Anwärterin gesagt?
Ja, Anwärter. Oh Mann.
Nein, nein.
Man kann immer so viel falsch machen.
Nein.
Ja, und dann genauso wie man es kennt, glaube ich, bisher. Die sind nicht vorgefahren dieses Mal, sondern was angenehm ist, weil diese ganze Vorfahrnummer eh nervt, sondern es ist auch so ein bisschen wie Love Island. Du hast da irgendein schickes Haus und nacheinander kommen die Leute da rein und dann trifft man den schwulen Bachelor, der Nikolas, glaube ich, heißt, und dann geht's so los.
Dann kommt irgendwann er vorgefahren in einer Kutsche mit einem Pferd.
Woraufhin alle, darf ich das schon sagen? Alle Kandidaten sagen, der Prinz kommt! Und zwar auch so beworben, Prinz!
Ja.
Das war ein bisschen cool, weil es wirklich so, das war so ein Teil von mir dachte, ach, manchmal kann man halt auch nicht anders. Der Prinz!
Und am Ende gibt er keine Rosen, sondern Krawatten.
Das hatte ich schon wieder vergessen, ja.
Genau, und dann...
Wie gefällt's dir, Stefan?
Was für eine Scheiße.
Ja?
Was für eine Scheiße.
Also anders scheiße als ein Bachelor?
Ich finde ja den Bachelor auch schon scheiße, den gucke ich ja auch fast nie. Aber ich finde auch das schon eines der unerklärlichsten, langweiligsten, furchtbarsten, uninteressantesten, dramaturgielosesten Mistformate, die es gibt.
Was?
Alles daran ist furchtbar. Und das, also, ist jetzt, ja, das ist jetzt das gleiche Furchtbare in Schwul. Es ist grauenhaft.
Macht es besser Typen, oder schlechter für dich?
Es macht's.
Naja, weil sonst.
Ja, ich denke da gerade drüber nach. Es ist auf eine Weise ist es gerecht, weil das ist ja das so Gleichberechtigung bedeutet ja jetzt irgendwie auch, dass Schwule die gleiche Scheiße machen wie Heteros. So gesehen ist das fair und so gesehen ist das auch ein Beitrag zur Emanzipation. Aber was für ein Mist, was für langweilige Schönlinge, was für eine... Allein die Langeweile dieser ersten Folge. Gut, wir haben nicht dieses einzelne Vorfahren vor dem Haus und sich vorstellen. Dafür ist aber natürlich dieses, einer kommt und sieht ein, oh, ich bin der Erste. Oh, da kommt der Zweite. Guckt mal, da ist der Dritte. Wo kommt ihr denn her? Aus Köln. Ja,
aber
das
so ist es doch
schon.
Immer bei den Sendern.
Natürlich ist es immer so, das ist doch furchtbar. Es ist doch
ich fand
furchtbar,
das so schon mal viel besser gelöst, als das, wenn die immer vorfahren. Das ist so super öde. So interagieren die schon mal in dem Haus.
Und dann stehen die alle rum und dann kommt der Prince Charming und dann versuchen alle mit ihm zu reden. Es kommt aber nicht jeder dran. So, oh, jetzt möchte ich aber auch mal, ich habe noch nicht, soll ich mich anstehen? Oh, ich wollte nicht stören, aber würde dann gerne auch. Ja, furchtbar.
Ja.
Und dann zieht er sich zurück und wird dann am Ende. Und du kriegst eine Krawatte und dann wird dazwischen geschnitten. Och, ich habe heute wirklich mit ihm geredet, aber ich hätte ihm so viel zu geben und ich hoffe, ich kriege auch eine Krawatte.
Aber
es ist alles Classic. Ich finde es alles sterbenslangweilig.
Und das ändert überhaupt nichts für dich daran, dass sie schwul sind?
Nein, es gibt ja theoretisch eine Sache, die grundsätzlich was ändert, dass die nämlich ja eigentlich in Wahrheit alle miteinander rummachen könnten, statt mit dem Typen.
Ja, das wollte ich sagen.
Ach, Entschuldigung, das wusste ich nicht.
Du ja gar nicht wissen. Kann man ja auch nochmal näher drüber reden. Aber ich hatte genau diesen Gedanken ganz am Anfang und das war ein bisschen lustig, weil ich hatte, bevor überhaupt jemand ins Haus kam, dachte ich, für alle ist ja ein Vorteil, dass man nicht nur den Bachelor ran muss, sondern im Notfall kann man die Zeit da ja auch nutzen, um sich in jemand anders, also gar noch nicht mal sexmäßig, du hast ja einfach, du kannst dich da in jeden verknallen vielleicht. Und dann, das dachte ich und dachte, ganz cool. Und dann kam der Erste rein und sagte über den Zweiten, mit dem habe ich schon mal geschlafen. Und dann hatte ich so einen kurzen Jackpot-Moment und dachte, okay, genau das meinte ich. Und es war wirklich der Erste, der über den Zweiten sagte, wir waren schon mal im Bett, aber wir tun kurz so, als kennen wir uns nicht, um sich auf Nummer sicher zu gehen. Das ist doch ein enormer Vorteil an kommender Dramaturgie, was da geknutscht und verknallt und nochmal extra gezickt werden kann.
Ja, ist mir nur komplett egal. Es tut mir leid. Das stimmt theoretisch. Ist mir bei diesen Typen komplett egal. Mhm. Ich finde diese Schönlinge alle so langweilig. Ich finde das so furchtbar, wie die sich anziehen, obwohl man das ja alles jetzt so trägt. Alle stehen dann mit diesen zu kurzen Hosen da. Ich weiß, ich höre mich an wie jemand, der 49 ist.
Nee, ich weiß, ich, ja, Und manchmal ist der Unterschied in der Länge der Hose. Ich bin ja großer Fan von knöchelfreien Hosen, aber diese ganz jungen Leute, auch bei Love Island, haben die bedeutend zu kurz, sodass, also in meiner Welt, augenscheinlich ist das dennoch ein Trend, aber dass die immer so bis zu den strammen Waden oben, die sehen alle aus, als hätten die so enge Sporthosen an.
Und ich finde daran, also ich kann mich jetzt über ein paar Sachen auch, das mache ich gleich auch noch, entweder aufregen oder amüsieren. Mhm. Aber das wirklich ganz große vorherrschende Gefühl ist eins von unglaublicher Ödnis. Wie ähnlich diese Typen sind, wie langweilig die Interaktionen sind. Und wie, ja.
Ich war glücklich.
Und auch natürlich, aber ich glaube, das ist auch Classic, ne, dass der Bachelor der langweiligste ist von allen.
Ja, aber halt dich fest, soll ich mal?
Ja.
Ich finde den Batchy, also der ist öde ohne Frage. Aber, und der ist auch hetero ohne Ende, finde ich. Ich finde den, ich fand den erstmal ganz angenehm, weil der relativ ehrlich ist.
Weißt du doch gar nicht.
Nee, doch, doch, relativ direkt und offen, was so seine Gefühle angeht. Der sagt, viele von Bachelorn und Bachelorettes labern dann erstmal so Sachen und der sagt schnell, wenn er überfordert ist, wenn ihm das ein bisschen viel ist, wenn er damit und sowas nichts anfangen kann, immer in diesen kleinen Zwischentönen, sagt er relativ schnell, wie es ihm so geht. Das finde ich ja immer angenehm. Der ist wahnsinnig souverän, unpeinlich, finde ich. Also wir müssen kurz nochmal klar machen, dass wir uns immer noch in einem Bachelor-Format befinden. Natürlich ist er jetzt nicht im Vergleich zu allen wirklich coolen Menschen super souverän, aber innerhalb des Formates wirkt er angenehm, eben schon fast hetero, was ich so ein bisschen schade finde, weil ich denke, ja, also ach, man kann auch schnell in so Homophobie abrutschen, ne, wenn man darüber redet.
Ich wollte dich gerade ganz unvorwurfsvoll fragen, was du damit meinst.
Ich kann es nicht sagen.
Nicht
ich
hysterisch, manchmal, nicht überdreht.
Ja, und auch nicht sehr relativ männlich, aber nicht auf so eine Butch-Art männlich, sagt man das?
Normal. Du möchtest
so BWL-erig, ja, aber ja, wirklich ein bisschen. Und das finde ich nicht besonders schwul. Ich habe, glaube ich, davon abgesehen, dass man es Leuten schon nicht ansieht, ich kapiere es, aber ich glaube, ich habe trotzdem so ein Gefühl dafür. Und bei dem bimmelt mein Gay da nicht. Ich denke die ganze Zeit, der ist doch nicht und tut nur so. Aber ist er dann noch nicht, weil ich mochte, wie der dann das erste Mal vor all diesen Anwärtern steht. Das hat mich wirklich gerührt und mit einem offenen Blick die anguckt und sagt, boah, ihr seid alle wunderschöne Männer. Sowas hört man so selten, weil Männer das genau sowas ja auch immer gay finden. Und da hat kurz mein Herzchen gesprungen. Ich weiß auch nicht, warum.
Ich glaube, bei mir sträubt sich schon alles gegen diese absurde Situation wieder. Diese 20 zum Verwechseln ähnlich gestylten Männer da stehen und dann einer kommt. Das ist auch so absurd. Warum sollen, also, ja, das ist ein interessanter Twist, dass die auch miteinander was machen können, aber dann ist auch im Grunde das ganze Format so sinnlos, weil man denkt, warum soll denn jetzt der eine der Prinz Charming sein? Also was ist die...
Naja, weil trotz allem das auch so aufgebaut wird, dass man das möchte. Das ist der Gewinn von diesem Spiel. Das ist schon der heißeste und souveränste von denen. Das macht
gar keinen Sinn. Also ich finde die Versuchsanordnung so unsympathisch und sinnlos.
Ja, aber das macht's ja fernsehtechnisch perfekt.
Weiß ich nicht. Könnten die nicht einfach auch alle, es gibt doch dieses, darüber müssen wir gleich noch kurz reden, Bachelor in Paradise.
Ja.
Wo die ja doch so über Kreuz auch Männlein und Weiblein, also wo ja nicht die Idee ist, wir haben jetzt den einen Zaubertypen, den alle haben.
Ja.
Weil ich, also ernsthaft, ich finde das, da sträubt sich alles dagegen, dass du da jetzt einen Typen vorfährst oder eine Frau und die Grundannahme ist, dass alle anderen sagen, die ist es.
Aber ich glaube, so funktioniert es. Das sieht man doch auch. Die stehen da und sagen alle, oh Gott, der ist wunderschön.
Aber warum funktioniert das so?
Naja, also ein Machtgefüge. Der Typ, im Ernst, der Typ sieht ein bisschen unnahbar aus, dadurch, dass er eben nicht tuntig ist oder nicht so, hi alle. Dann denkst du ja so, vielleicht wird ein Teil von, der strahlt aus, dass man den nicht haben kann. Und so funktioniert
es. Erstens redest du dich im Kopf und
Kopf. Nee, und ich habe das Gefühl, mich im
Kopf. Und zweitens ist der natürlich zu haben, weil das ist ja der Typ, der da hingeht als derjenige, ich bin zu haben.
Ja, nein, nee, aber weil du dich fragst, warum das so funktioniert. Ja. Der Typ steht im Anzug, der strahlt aus, dass er der ist, den man eben nicht haben kann. Du
weil
kannst,
er in der Kutsche vorgefahren ist.
Nein, weil du mit 20 anderen um den kämpfen musst. Während alle anderen, die vor Ort sind, müsstest du nicht kämpfen. Und allein das sorgt psychologisch dafür, dass du kannst es nicht haben, also willst du es haben, Punkt.
Finde ich total weird.
Aber ich liebe es trotzdem, weil ich mag ja auch den ganzen Bachelor-Scheiß. Ich liebe das natürlich sofort. Ich meine, da wird ja schon losgezickt, als einer seinen Koffer irgendwelche Betten wurden. Ja, aber das liebe ich. Es fängt noch nicht mal an und schon gibt's.
So, ich habe dich unterbrochen. Sag kurz, was passiert.
Also da wurden einfach wie am Ballermann Betten besetzt, so mit Koffern. Verstehe ich. Ich wäre die Erste im Haus. Ich würde gar nicht mehr runtergehen.
Es gab
davon.
So ein 20er-Zimmer und ein 2er-Zimmer.
Ja,
oder so,
ja, genau.
Ne? Und die haben unsere Koffer da schon mal hingelegt.
Ja, und dann gab es da schon riesen Stress.
Ich schnarche so schlimm. Mit mir will wirklich niemand.
Das ist wirklich,
deswegen muss ich ins
Einzelzimmer. Zu eurem Besten. zu euren Besten, wenn ich das mache. Dann wird Javid schon gezickt, die Möglichkeit, dass die untereinander sich nicht nur hassen, sondern auch cool finden könnten oder verknallen können oder vögeln wollen, finde ich cool. Ich meine, natürlich ist es Trash und Kacke, aber mich befriedigt's. Ich finde es wirklich gut, ich finde den Badgie angenehm. Habe ich noch irgendwas aufgeschrieben? Ich finde sogar, da ist doch dieser eine Rothaarige, der so ein Podcaster ist.
Lars, der Podcaster ist. Der macht den Podcast Schwanz und Ehrlich.
Genau, der redet wohl sehr, sehr detailliert über Sex. Und die kennen sich da in der Szene auch. Der ist dann da vielleicht sogar so ein Mini-Superstar. Den finde ich ganz lässig, zumal sich gleich die erste Frage stellt, ob der nur für Fame da ist. Der ist auch super weird.
Also Lars ist lustig. Lars ist die klassisch besetzte Lester-Schwester, der sofort sich so richtig auch die Kante gibt und wenn der Alkohol da schon rumsteht, dann trinkt man den auch. Sehr sympathisch, weil er sich da nicht zurückhält, weil er gleichzeitig da steht und die ganze Zeit über alle anderen lästert.
Ja. Sich auch nicht so richtig Mühe gibt, weil er denkt,
Und es vielleicht auch nicht mehr kann, weil er dann echt auch schon
ganz schön dicht
ist. Ganz schön dicht ist. Und das hat einen Unterhaltungswert. Und das könnte ich jetzt gar nicht. Sind Heteromänner so, sind die selten, oder? In den
Nee. Es gab beim letzten, bei der Bachelorette, gab es auch so einen Typ, der super freakig war und auch vor allem in den ersten zwei Folgen.
Dieser ist ja nicht freakig, der ist einfach nur so eine bösartige.
Nee, aber der war auch sehr betrunken, weil der eben so freakig war, dass der mit normalen Sachen da nicht weiterkam, weshalb er sich dann vor Schreck auch betrunken hat und dachte erst mal gucken. Also das gab's da schon und der war hetero und so. Es gibt's schon, glaube ich.
Also der ist vom Unterhaltungswert schon ganz gut.
Weiß nicht, ich finde, es ist genau das, was es vorgibt zu sein, nämlich der schwule Bachelor.
Aber diese ganzen Typen, dieser eine, der ist wahrscheinlich lustig, der so erzählt in die Kamera, also zwischendurch werden ja noch so Mini-Porträts gedreht, manche sind zu Hause besucht worden, andere durften nur kurz vor einem Strand anscheinend.
Ja.
Und der eine sagt, ich bin 26 geworden. Vor 2 Monaten. Das passiert uns allen ja mal, dass wir noch so ein halbes
Jahr...
3 Jahre
später nicht mehr sicher sind, ja.
Und der hat sich irgendwie 3 Monate vorbereitet und ich habe hier Stirnlappen aufgeschrieben. Kann das sein, dass er sich die Stirnlappen
irgendeiner hat gesagt, er hat sich da Botox ohne Ende reinhauen lassen. Er will, alles darf sich bewegen, aber die Stirn darf sich nicht bewegen. Vielleicht meinst du das, wobei ich nicht weiß, wie du auf das Wort Stirnlappen
vielleicht
kommst.
Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Es fielen auch schöne Sätze, schon ein schöner Satz, den ich mir auch eher in einer schwulen Dating-Show vorstellen kann als in einer hetero. Nennt die Fotze mich einfach Schlampe. Das ist ein guter Satz.
Hast du das gesagt?
Ja. Das war so irgendwie im Trailer.
Das habe ich nicht gesehen. Ich gucke ja keine Trailer.
Ach, hier und der von dir gepriesene, weil so normale und vernünftige, bedächtige Prinz Charming sagte den schönen Satz, wenn sich Menschen, egal welchen Geschlechts, miteinander eine Emotion teilen, ist das einfach wunderschön.
Ja,
Sarah, möchtest du dir mit mir eine Emotion teilen? Welchen Geschlechts?
Ja, ich würde mir jederzeit mit dir eine Emotion teilen.
Das ist doch ein Lappen. Da bleibe ich jetzt mal bei dem Wort Lappen. Das ist doch ein Lappen.
Ja, aber das ist eine Romantiksendung. Das muss der auch machen.
Aber Romantik ist nicht, sich mit jemandem eine Emotion zu teilen.
Doch.
Nein, das ist sich zu verlieben, zu verknallen. Von mir ist auch wilden Geschlechtsverkehr zu haben, aber doch nicht sich eine Emotion zu teilen.
Ach, das ist, weil du innerlich tot bist.
Lachen,
die normalen Menschen teilen gerne Emotionen. Wir teilen auch manchmal Emotionen.
Niemand, der lebt, sagt, wir teilen uns eine Emotion.
Wenn man zur gleichen Zeit die gleiche Emotion hat?
Sagt man das nicht. Dann sagt man, mussten wir zusammen lachen, mussten wir zusammen weinen, haben wir
geheult.
Jeder
kann das sagen, wie ab jetzt werde ich das so hart sagen. Wenn du Hunger hast und ich Hunger habe, dann werde ich jetzt...
du da bist.
Ja, sprich doch nichts dagegen, sich eine Emotion zu teilen.
Das teilen wir überhaupt nicht. Wir haben sehr unterschiedliche Reaktionen. Das ist meine...
Emotion, und Reaktion.
Was habe ich, genau, eine Emotion Reaktion. Auch. Ja, war falsch.
Aber manchmal haben wir auch die gleiche Emotion und dann freuen wir uns darüber.
Dann kriegst du meine trotzdem nicht ab. Das bleibt dann meine Erektion.
Ach so, das ist deine Erektion. Jeder hat seine eigene Erektion.
So.
Ich wollte noch sagen, dass mich wirklich, aber da bin ich halt vielleicht dann doch zu außenstehend. Natürlich hat jeder zweite von denen ja auch so eine Coming-out-Geschichte, die die erzählen. Und sowas kriegt mich dann immer, selbst wenn das alles Spasten sind.
Aber
das
so viel waren noch gar nicht.
Nö,
so
aber
viele.
So ein paar. Und weil ich dann wirklich, manchmal merke ich, dass ich wirklich in meiner eigenen Bubble lebe, weil ich so denke, ja, aber geht doch klar. Und dann merkt man, dass Leute, die, keine Ahnung, Mitte 20 sind, im Jahr 2019, immer noch nicht rausgekommen sind. Oder davor Angst haben oder es wissen nur so Teile oder die wollen sich mit der und dann... bin ich wirklich, weil ich auch so naiv bin manchmal, aber dann bin ich wirklich kurz traurig und denke, what, heutzutage ist das noch ein Ding, aber auch ein Scheiß. Ja, naja, klar.
No.
Und dann rührt mich das so. Dann kann ich die auch irgendwie alle nicht kacke finden, weil ich denke, aber die sind alle bestimmt so, weil
Kam
die auch...
Kam da wirklich was vor?
Zwei, drei Leute haben gesagt, okay, die können. Und der eine meinte, also glaube ich, auch, dass seine Mutter das nicht weiß und dass er jetzt das, in der Sendung das und so.
Das war der Bulgare, ne?
Oder ja, ich wollte noch, ich habe dir doch noch ein SMS geschrieben mit das bulgarische Bärchen.
Ja.
Der ist doch mega zauberhaft. Kirill, oder wie der heißt.
Ja, nee, der ist auch nicht mega zauberhaft.
Auch nicht in deiner Welt. Ich habe das Gefühl, dass er sehr viel, selbst von der Art ist der angenehm und der ist
aber
voll dein
Style.
Aber
die sind auch alle so merkwürdig verklemmt. Also dieses Rumgetour mit der Monogamie. Können wir einmal kurz über Monogamie reden?
Ja, sehr gerne.
Die sind alle bei dem trashigsten, peinlichsten, wir buhlen alle jetzt hier so.
Und um den Steuerberater.
Um den Steuerberater. Ja. Das ist einerseits ist das, ich weiß, frivol ist auch so ein komisches Wort, aber sowas spielt ja die ganze Zeit mit diesem Anzüglichen, so 20 Männer für einen. Und dann sind aber alle ununterbrochen damit beschäftigt, im Grunde zu sagen, oh, also was mir aber wichtig ist, ist Monogamie. Bin ich froh, dass du gesagt hast, dass dir Treue das Wichtigste ist in der Partnerschaft. Und es ist einerseits ist es so absurd, weil jeder Einzelne so tut, als wäre das was ganz Besonderes, obwohl 21 Männer nichts anderes die ganze Zeit sagen. Und dann hat das aber auch sowas komisches, Konservatives. Also ich meine, es soll jeder monogam sein oder nicht, wie er will in einer Beziehung.
Naja, aber die meisten Hetero-Beziehungen funktionieren halt so. Und ich glaube, ja. Naja, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das bei den meisten schwulen Beziehungen auch so ist. Ich glaube weniger als bei den, oh Mann, du würdest Bescheid sagen, wenn ich total, manchmal weiß ich wirklich nicht, ob man mit Vorurteil spielt oder nicht, aber Schwule sind doch da ein bisschen entspannter, oder nicht?
Weiß ich ehrlich gesagt
nicht. Oder sie tun zumindest immer so. Ich dachte, dass es deswegen dann so ein Ding ist, dass man da schon nochmal extra festzurren muss, dass man Bock auf Monogamie hat, wo das bei Hetero so die Grundvoraussetzung ist. Egal, ob man es jetzt gut findet oder nicht. Aber
gerade dann finde ich so in dieser Massivität, finde ich es irgendwie merkwürdig.
Ja, klar.
Plus, dass natürlich auf dem Weg jetzt dahin erst mal mit allen knutschen wird, um mal den richtigen zu finden. So diese Mischung aus einem sehr konservativen Partnerschaftsbild, was völlig okay ist, ich will das gar nicht negativ sagen, aber das in diesem Setting, an dem irgendwie
aber das ist ja immer so beim Bachelor, das gilt ja auch für Hetero-Bachelor.
Ja,
aber du hast recht, es wird erstmal mit allen Tests geknutscht und aber eigentlich ist man auf der Suche nach ich bin auch nie selber so richtig in so einer Dating-Szene gewesen, deswegen kenne ich mich überhaupt nicht aus, ob das vielleicht auch gang und gäbe ist, dass man wirklich erstmal ein bisschen.
Also, na klar,
wie habe ich denn Männer kennengelernt? Ich glaube, ich hatte nie so ein erstmal testen, sondern irgendwie.
Also klar ist das schon was man vielleicht auch früh klären will, aber ich meine, andererseits ist doch das ganze Setting natürlich, dass ich gucke so, oh, der sieht aber geil aus, der hat sich aber gut angezogen. Aber sind natürlich alle damit beschäftigt, das Gegenteil zu behaupten. Also nee, also welcher Typ ist mir eigentlich egal, wenn man nur Emotionen miteinander teilen kann.
Ja, aber die sagen natürlich auch Sachen, die sie aus vergangenen Bachelor-Staffeln gelernt und gesehen haben. Oh, apropos, ich habe die ganze Zeit überlegt, hast du mitbekommen, dass bei Bachelor in Paradise sich einer geoutet hat? Das war wirklich zauberhaft und also zu meinem Gaydar, darf ich kurz was sagen? Und du kannst jederzeit sagen, ich bin scheiße. Aber ich gucke natürlich Bachelor in Paradise. Und als der reinkam, ich habe mir vergessen, wie er heißt, Raffi oder so, war mein erster Gedanke, come on. Und dann, weil ich wirklich dachte, ach Mäuschen, ich glaube, du bist schwul. Und dann schämt man sich sofort, weil man denkt, wie assi das ist, das zu unterstellen. Kann doch sein, dass der nur... Nö, aber das ist ja auch eine Form von Homophobie, dass ich dem unterstelle, einfach anhand von Gesicht und Bewegung zu denken, ich glaube, du scheinst mir nicht hetero. Und der hatte dann, das war ein bisschen... Ach, eigentlich ist es auch alles traurig, aber es gab auch so einen Moment, der kämpft wohl schon lange mit diesen Vorurteilen, dass er schwul sei und hat dann extra so Flucht nach vorne mäßig im Haus da nochmal gesagt, also es gibt super viele Gerüchte, aber das ist nicht so, ich bin nicht schwul. Und dann kam noch der eine und meinte, selbst wenn du es wärst, wäre es kein ja, aber ich bin es wirklich nicht. Dann hat er eben doch gesagt, dass er schwul ist und es rührte mich sehr und ein Teil von mir dachte, ich habe es schon vorher gesehen und daher kommt so das Gefühl, dass ich denke, der Betschi wirkt nicht bei mir, da pinkt's bei mir nicht. Da sagt nichts in mir, na, Mäuschen?
Der Samira, die tolle Samira El-Wazil, die hat mir das erzählt vom Bachelor in Paradise, deswegen habe ich mir das vor der Sendung nochmal kurz angeguckt, diese Szene.
Ach so, ja.
Also ja, das ist natürlich auch tragisch, weil der ja auch erzählt, ich weiß gar nicht, wo der jetzt herkommt, aber er so sagt in seiner Kultur, also er geht jetzt davon aus,
dass der ist so dunkel, ich weiß gerade auch nicht.
Irgendwas Südländisches.
Ja, genau.
Und von seiner Familie wird er jetzt verstoßen werden, das wäre nicht okay. Und natürlich, was für eine tragische Geschichte. Also ich glaube, das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, dass Leute dann, die schwul sind, die glauben, das nicht zeigen zu können, dass die das mit irgendwas überkompensieren. Okay, aber der Grad an Überkompensation, dass du dich bei der Bachelorette bewirbst, um allen zu zeigen, dass du hetero bist. Wow.
Ja, ach also, stimmt, der kam ja vor allem von der, das ist ja doppelt krass noch. Erstens zur Bachelorette gehen, genau, um klar zu machen, also wenn ich eins wirklich nicht bin, dann schwul. Aber nicht nur das, sondern dann ja auch nochmal zu Bachelor in Paradise zu gehen, um nochmal klarzustellen, ich werde immer weniger schwul. Das ist wirklich so, jeder Tag, der vergeht, desto mehr hetero bin ich. Und das ist genau das, armselig und gleichzeitig da, ich glaube, die Kombi aus Prince Charming und diese Folge, die ich gesehen habe, hat mich wirklich ein bisschen getroffen. Also ich dachte, was du für ein... Ist ja auch von Unsicherheit zu Unsicherheit und Mensch unterschiedlich. Aber genau was du sagst, was für ein enormer Aufwand betrieben wird, ja, um bloß nicht das, wie furchtbar das ist.
Und ich meine dann natürlich wirklich gut für ihn, so weird dieses Setting ist, so merkwürdig, dass das auch ist, dass das dann in dieser Weise in der Öffentlichkeit stattfindet. Aber toll, also an so vielen Punkten, wo man ihm vorher schon hätte sagen müssen, aber gut, anscheinend ist ja der Druck so riesig und dann steht es mir auch irgendwie da nicht zu, irgendwas drüber zu urteilen, aber aber Respekt dann davor zu sagen, okay, jetzt hat er es geschafft und irgendwie der Knoten ist geplatzt und da sind ja alle anscheinend gut damit umgegangen.
Exakt, alle super niedlich. Die eine Frau sagt doch nochmal, ey, du glaubst gar nicht, was du gerade für einen Dienst erwiesen hast, ganz vielen Menschen, die zugucken oder
so. Und dabei könnten die ja sogar zu Recht ein bisschen sauer auf ihn sein, weil er ja schon, also so innerhalb der Logik des Spiels könnte man schon sagen, er hat den Frauen da jetzt was vorgemacht.
Ja,
also,
aber dafür entschuldigt er sich, glaube ich, sogar auch noch. Und bei den Männern auch und so, oh, der macht das schon ganz süß, aber.
Aber ich glaube, ich möchte auch nochmal drüber reden, über das Marketing, was TV Now da macht. Die haben
ja
so eine ganze...
Ja, wir haben vergessen zu sagen, es läuft auf TV Now. Ja. Also ich habe es vergessen zu sagen. Sag und auch nur
mal,
da, richtig?
Genau, sag doch mal, wie du das findest erstmal.
So was denke ich gar nicht nach, aber jetzt, wo du sagst, ist es natürlich ein bisschen verstecken. Andererseits, wir sprachen ja, bevor das hier gerade auf dem Aufnahmeknopf gedrückt wurde, darüber, dass ich meinen Fernseher verkaufe, weil ich den tatsächlich nicht mehr benutze, sondern... Ne, ich weiß jetzt nicht, ob ich für all die Menschen da draußen stehe, aber ich merke, dass ich den nicht benutze. Alles, was ich sehen will, gucke ich auf den Computer. Ich kann ja auch alles, was im Fernsehen läuft, auf dem Computer gucken über Livestream und so. Und deswegen bin ich gar nicht sicher, also die Aussage davon ist nicht so geil, aber ich habe gar nicht so weit gedacht, weil ich dachte, die ganzen jungen Menschen gucken doch eh am Computer. Das fühlt sich gar nicht so versteckt an. Also aber jetzt, wo du sagst, ist es das. Also
natürlich ist es versteckt, weil sie offensichtlich nicht glauben, dass es um 20.15 Uhr die gleiche Zahl Leute gucken oder Leute verschreckt sind. Also ich könnte jetzt auch nicht mit Leidenschaft so eine Demonstration. Das muss ins Hauptprogramm, weil noch mehr Scheiß muss gar nicht ins Hauptprogramm, selbst wenn es schwuler Scheiß ist. Nein. Aber das ist ein bisschen weird, ist es doch. Und dann haben die halt so eine ganze Kampagne darum gemacht mit so TV Now ist schwul, Podcasts sind schwul, Instagram ist schwul, wo sie dann so über eigene, für ihre, es gibt noch einen Podcast dazu. Sie werben für ihre, und das ist dann so.
Was? Es gibt einen Podcast?
Einen Podcast gibt es dazu, ja.
Also ich liebe Podcasts. Der Prince Charming Podcast?
Es gibt einen Prince Charming Podcast.
Ich liebe Podcaster.
Und dann haben sie so eine ganze Kampagne gemacht und dann gibt es Zitat irgendwie dazu von dem Marketingleiter von RTL. Mit Prince Charming und unserer Kampagne wollen wir bewusst Haltung zeigen und ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen. Das Wort schwul wird von manchen Menschen leider immer noch in abwertender Weise benutzt. Das wollen wir ändern und dem Begriff endlich die positive Bedeutung zurückgeben, die er verdient. Ja, aber doch nicht mit dieser fucking Sendung!
Ach, besser als nichts. Ist es nicht vielleicht besser als nichts?
Ja, es ist...
Weil ich meine, zumindest gehen sie es wirklich an wie eine normale Bachelor-Sendung. Es wird nicht...
Ist es genauso früh? Ja,
ja, ja, aber es wird nicht überzeichnet. Die müssen keine schwulen Spiele, also die machen es nicht noch schlimm. Ja, wobei, das kann schon noch kommen. Plus, ich war auch so ein bisschen, dachte ich, also was irre ist, ist, dass der Bachelor, als der vorgestellt wird am Anfang, springt der komplett nackt in einen Pool. So das nackt sind sie. Nee, das ist nicht gang und gäbe. Deswegen, da dachte ich kurz, ach so, weil es schwul ist, kann man ja dann lassen.
Ja, wir haben keine Hemmung.
Mich stresst es nicht, null. Aber ich dachte so, naja, also dennoch, auch der macht so einen Körper und das wird so von hinten gefilmt. Also man denkt so, wenn ich jetzt auf Pause drücke, sehe ich noch ein paar Eier hinterher fliegen.
Also ich weiß, ich muss das jetzt meine Empörung wieder ein bisschen relativieren. Ich weiß, dass es auch immer noch und gerade immer wieder mehr, also ein Thema ist, Männer, die sich küssen, zu zeigen, dass das halt noch nicht normal ist und dass das deswegen wahrscheinlich auch nicht normal ist, wenn das im Programm passiert. Lustigerweise bei RTL passiert das ganz viel. Die haben jetzt gerade eine schwule Hochzeit bei Unter uns, glaube ich.
Ja, das finde ich immer oller, weil das ist so, komm, wir machen eine schwule Hochzeit, hier ist noch ein Schwarzer, der mitspielt. Dann lieber sowas, was über mehrere Folgen geht und schwul, schwul, schwul ist.
Aber so ist das. Aber das sind jetzt nicht irgendwelche Charaktere, die sie jetzt kurz für die Hochzeit haben einfliegen lassen, sondern das sind so langjährige Figuren aus der Soap, die jetzt dann genauso heiraten wie andere auch.
Das berührt mich nicht genug, weil das passiert ja schon seit Jahren. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass das die Quotenschwulen sind.
Nee, das glaube ich nicht. Ich finde gerade bei Soaps das spannend, weil du das so als Normalität zeigen kannst. Du hast halt gerade nicht...
Jetzt ich sehe das halt nie. Ich weiß nicht, ob die das dann auch angenehm realitätsnah zeigen.
Naja,
oder?
So realitätsnah, naja, ja, so wie eine Soap ist, aber ja, genauso realitätsnah wie
ja,
alle,
ja,
anderen.
Wie der Bachelor ist.
Ja. Also,
du findest es doof, aber eher auch, weil du das Grundkonzept nie richtig mochtest.
Zu 99% finde ich einfach die ganze Grundkonstellation der Sendung furchtbar, und das macht es jetzt wirklich nicht angenehm.
Aber das ist genau das, was ich daran mag. Ich mag das, und es hat noch mehr Potenzial als zickende Frauen, die um einen Mann kämpfen, oder zickende Männer, die um eine Frau kämpfen, eben weil da jetzt, ich weiß gar nicht, ich wette, da wird gevögelt ohne Ende.
Ja, so sind.
Einfach, weil da mehrere Menschen sind mit starken Emotionen, die sie teilen. Und dann vögeln Menschen. Guck, wie ich uns beiden den Arsch gerettet habe.
Der Lester, den Arsch gerettet. Woher kommt diese Formulierung? Oh, ist dir die Seife runtergefallen?
Lalalala.
Der eine Lester-Partner von Lars ist leider schon rausgeflogen. Weiß nicht, ob der das mit anderen
kann.
Ja,
der war aber auch super weird.
Ja, aber so als Ansprechpartner war der ganz gut.
Ja, weil die sich so ein bisschen hochgeschraubt haben. Aber ich möchte gerne, dass Lars ein bisschen länger drin bleibt. Und wenn der sich so hart daneben benimmt, fliegt der einfach schnell raus.
Shit.
Und es kann wirklich gut sein, wie naiv ich bin, dass der da einfach nur Werbung für seinen Podcast machen will. Der wirkt auch gar nicht so richtig interessiert an den Dingen.
Das macht ihn ja so sympathisch, dass er da nicht ist. Ach, er ist so schön.
Ja, das stimmt, aber dann andererseits ist diese ganze Suffheit, ich finde so sehr stark betrunkene Menschen einfach nicht gut, und deswegen, aber das ist Unterhaltungsfaktor, das ist wichtig, dass der dabei ist, und ich mag das bulgarische Bärchen, und ich habe so ein paar Leute, die ich gut finde. Ich finde irgendeinen noch niedlich, einfach nur so rein optisch. Ich habe Lust, das weiter zu sehen.
Vielleicht könnte man noch so Twists einbauen, dass dann irgendwann eine Frau kommt und die versucht noch einen umzudrehen.
Das wäre ich?
Ja.
Ich kriege die alle umgedreht. Ich meine, du bist kurz davor.
Ja, das stimmt. Fuck.
Ist so, ne? Wie lange kennen wir uns jetzt? Wie lange kennen wir uns eigentlich? Haben wir schon sowas wie ein Jubiläum?
Vier Jahre hätte ich jetzt auch so gesagt. Wobei, diesen Podcast machen wir schon fast 3. Dann,
vier.
Ja.
Es war eine wirklich gute Zeit, Stefan. Ich bin zufrieden dass ich dich kennengelernt habe. Ich meine es ernst, das ist jetzt ein bisschen Fülle wegen der Emotion. Aber jetzt, wo wir gerade in diesem intimen Zusammenhang-Rahmen sprechen, wollte ich nochmal sagen, dass ich das so gut finde, dass wir uns kennengelernt haben. Du bist eine enorme Bereicherung für mein Leben. Du machst es auch sehr kompliziert und schwer. Manchmal.
Was?
Aber grundsätzlich ist es schön.
Moment mal, du kannst doch hier nicht diese Emotionen mit so Vorwürfen noch mixen.
Ja, ich dachte, das wäre dir einfacher, weil du nicht gut umgehen kannst, wenn ich nur Liebe schenke.
Nein.
Du bist immer jedes Mal krass überfordert, wenn ich hart verliebt bin.
Du musst die Liebe dosieren, aber du kannst da nicht Vorwürfe reinmischen.
Okay, dann nehme ich es nochmal zurück. Also diese 4 Jahre haben mein Leben sehr bereichert.
Das freut
mich sehr. Ich bin froh, dass du in meinem Leben bist.
Danke gleichfalls.
Okay. Jetzt kommen wir zu Criminal.
Wann war ich kurz davor, umgedreht zu werden? Eher jetzt oder eher am Anfang?
Nein, ich habe von Anfang an dran gearbeitet, in der Hoffnung, dass du und ich eine vernünftige Ehe führen können, so wie Gott sich die gedacht hat.
Da ist dieser Typ dazwischen gekommen.
Dann ist mein Typ dazwischen gekommen, aber auch vorher. Ich habe jahrelang an dir gegraben. Ist so. Und ich glaube, ich habe dich kurz davor
mit dem voll kontraproduktiv.
Mein kleiner Liebesfinger. Ja, jetzt denken die Leute falsche Sachen. Ich kratze nur manchmal mit dem Zeigefinger an deinem Oberkörper, um Liebe darzustellen. Und das sind die Momente, in denen du diese unangenehme Gänsehaut bekommst. Oder? Und dann ist das, wo du immer so ein ganz bisschen so in den Mund dich übergibst, nur so ganz klein, dass es so kurz hochkommt.
Es entsteht an der Stelle sofort so eine Hornhaut.
Na, und ein Ausschlag.
Und ein Ausschlag?
Ja.
Hornhaut ist auch eher so über die Emotionen.
Ja, eine emotionale, ja. Das magst du nicht, aber ich höre nicht damit auf, und irgendwann kriege ich dich um und dann heirate ich dich.
Okay.
Irgendwann drehe ich dich um, goddammit.
Okay.
Wir sind wie füreinander gemacht. Ja. Diese Homosexualität ist das einzige Problem, was uns stört. Wir gucken gern Fernsehen,
deine
wir gehen
Homophobie
gern essen.
Ist das Problem. Das habe ich dir schon so oft gesagt.
Aber ich meine, mein bester Freund ist schwul. Ich glaube nicht, dass ich homophob bin. Also einige meiner besten Freunde, also eigentlich nur du, sind schwul. Das ist auch so ein Ding, ne? Schwuler bester Freund. Das habe ich mir anders vorgestellt. So wie im Fernsehen.
Die ganze Zeit, ich
dreh
dich, aber da steht nur mein Schuh.
Nee, du bist der unschwulste schwule beste Freund, den ich kenne. Ich hatte gedacht, Frauen haben noch eine Zeit lang, war das doch so ein Ding, dass man
Fag-Hacks.
So einen
die
schwulen
dann,
besten Freund hat.
Die Frau heißt dann Fag-Hack. Das ist aber, glaube ich, auch, sagt man was.
Fag-Hat?
Fag-Hack. Hack ist was heißt denn Hack eigentlich? Ich glaube, Hexe ursprünglich, oder?
Und Fag wie Fag. Ja, aber diese Frauen wünschen sich so richtig Schwule, mit denen man sich so spitze Küsschen geben könnte.
Jetzt
weißt
bin
du?
Ich dir nicht schwul genug.
Du bist nicht schwul genug für einen schwulen besten Freund.
Diese Folge.
Ja, aber das finde ich auch irgendwie gut.
Ich finde das schwierig, diese Folge.
Ich habe 2 Jahre lang gehofft, dass wir irgendwann so Schatz und so nennen können und dass wir uns diese spitzen Küsschen auf den Mund geben können, die Frauen mit schwulen besten Freunden.
Ja,
aber du bist
leid,
eher so ein Holzfäller-Typ. Nee, und das mag ich dann ganz gerne.
Okay.
Aber ich kann dann nicht eine von diesen Frauen sein, die, angenommen, ich müsste bei Shopping Queen mitmachen, würde ich sagen, meine schwule beste Freundin, und dann kämst du mit und würdest sagen, das Teil ist doch niedlich.
Gar nicht so gut.
Du wärst null so. Und du würdest ab und zu sagen, was wäre mit einer Klatsch, weil du das schon mal gelernt hast.
Exakt, das war der eine Satz.
Du wärst so süß. Und ich würde vermutlich am Schuhregal stehen und du würdest sagen, hier, warum nicht so eine Klatsch?
Ja.
Und dann wär's super niedlich. Du bist wirklich kein richtig guter schwuler
bester Freund. Ist das der Grund, weswegen du bei Shopping Queen nicht mitmachst?
Weil ich keinen vernünftigen Spitzeküsschen schwulen besten Freund habe. Ja. Und da bist du eben dann doch eine Enttäuschung.
Ja, ja, ich.
Aber gut, dass wir so lange durchgehalten haben miteinander.
Darf ich kurz was Gutes Schwules noch empfehlen?
Natürlich.
Tales of the City.
Tales of the City. Tale oder Tale? Wie Schwanz und dann. Ach, wo ist das? Also, irgendwas zu still reagiert. Ist komisch, weil der war eigentlich sehr, sehr gut.
Es ist eigentlich sehr warm hier drin.
Nein, Herr Konstantin, du schwitzt, weil es jetzt ein bisschen unangenehm wird für dich. Der Konstantin hat extra auf meinen Wunsch hin die Klimaanlage auf 22 Grad vorgeheizt.
Ja, okay. Tales of the City, Ende der 70er Jahre geschrieben, heißt auf Deutsch Stadtgeschichten. Ende der 70er Jahre ging es los von Amistad Maupin. Das ist der Grund, weswegen ich nach Brighton auch gefahren bin, weil er da gelesen hat.
Mit deinem, als du krank wiederkamst.
Genau.
Dafür bist du
Genau. Oh. Ja. Ich versuche das mal kurz zu erzählen. Hat er damals in San Francisco geschrieben als so täglichen Fortsetzungsroman. Mhm. Ist so Geschichten über junge Menschen in San Francisco Ende der 70er Jahre, die sich verlieben und sehr schnell sehr viele schwule und transgender Charaktere und sowas da drin.
Mhm.
Ganz tolle Geschichten, dadurch, dass es so ein Fortsetzungsroman war, wenn du es liest als Buch, was ich auch sehr empfehlen kann, hast du halt immer alle drei Seiten im Grunde das Ende des Kapitels, aber ein Cliffhanger. Das heißt, du kannst im Grunde nicht anders als das Buch zu Ende lesen.
Ja, in einem Rutsch.
Und es ist wahnsinnig einflussreich, weil das so viele Menschen, schwule Menschen, LGBT-Menschen, einfach so wichtig war, das zu lesen und zu sehen, das gibt's und wir sind sichtbar und das sind unsere Geschichten, die da erzählt werden.
Ja.
Es wird dann auch irgendwann düster, es geht so in die 80er Jahre, erzählt es also über viele, viele Jahre, es kommt dann irgendwann AIDS da rein, es sind alles nicht mehr so schöne Geschichten. Ich kann das als Bücher sehr, sehr empfehlen und es ist auch damals eine Fernsehserie rausgemacht worden, irgendwie Anfang der 80er, die Serie ist in den 90ern.
Wie so ein Episodenfilm dann, so wie Modern Love oder was?
Nee, richtig als so klassische, im Grunde auch als eine Art Soap, also Genre ist schon eher Soap.
Naja.
Und die hatte ich immer irgendwie auf VHS im Regal stehen und dachte so, da habe ich irgendwie furchtbar dann digitalisiert. So, Netflix hat das neu aufgelegt. Es gibt jetzt neue Geschichten, mit denen ich sehr, sehr wenig anfangen kann, wo ich merke, dass ich leider sehr alt bin und mit diesen, also so diese LGBTQ-Plus-Szene mir vieles davon auch sehr, sehr fremd ist. Aber sie haben in dem Zusammenhang auch die alten Sachen sind jetzt wieder auf Netflix. Das heißt, wenn man nach Tales of the City sucht, findet man diese Geschichten, die in den 70ern spielen, in den 90ern verfilmt wurden. Das fühlt sich auch ein bisschen nach 90er an.
Ah, ich wollte gerade sagen, das könnte aber auch so wie Six Feet Under für mich nicht mehr ging, weil es so 2000 war beim Gucken.
Ja,
aber
dafür,
kann man ja probieren trotzdem.
Dafür ist es, ich glaube, 90er kann man dann wieder besser gucken, weil es hat dann so einen merkwürdigen Retro...
So ein Doku-Charme oder was?
Ja, so ein Retro Pop-Kitsch, keine Ahnung. Es ist das Genre ist definitiv Soap, aber es ist... ich habe noch gar nicht gesagt, wer mitspielt. Laura Linney ist quasi die
Hauptperson. Die liebst du ja eh, ne?
Die liebe ich eh. Olympia Dukakis spielt mit. Also es ist ganz, ganz toll. Kann ich sehr empfehlen. Vielleicht auch, ich habe das noch nicht wirklich weitergeguckt, die neuen Folgen. Ich muss mich da mal drauf einlassen, dass ich da auch ein bisschen tolerant bin.
Ja, aber vielleicht wird das was, wenn man zwei, drei Sachen davon guckt und sich dann an den Style gewöhnt.
Große Empfehlung.
Tales of the City,
Netflix.
Ich möchte noch eine Frage stellen zum Thema Homosexualität und Medien. Wenn man so Sachen guckt, wie wo es um Beziehungen geht und so, ist es einem, ist es egal, wenn das, weil die meisten Sachen, die du zu sehen kriegst, ist ja heterosexueller Kram. Wie, keine Ahnung, Modern Love oder irgendwas. Es geht ja immer um Beziehungen und dann ist noch ein Andrew Scott dabei, der einmal eine homosexuelle Beziehung darstellt. Ist das komplett egal beim Gucken? Berührt dich so eine heterosexuelle Romanze genauso oder wäre es schon immer cooler für dich, wäre das für dich nachvollziehbarer, wenn es eine Männergeschichte wäre?
Nö. Nachvollziehbarer nicht. Ich finde, also wir
oder
alle...
Oder berührender oder irgendwas?
Nö. Also, weiß ich nicht. Ich finde, also klar sind so die homosexuellen Geschichten einem dann irgendwie nochmal näher und vielleicht guckt man da auch kritischer drauf und ich glaube, vielleicht sprechen die dann auch eher was an. Also bestimmt, wenn man jung ist und Coming Out und sowas hat, deswegen ist, glaube ich, Tales of the City für junge Leute, also da in Brighton saßen dann irgendwie tausende Männer und Frauen da im Publikum, die alle sagten, das war damals so wichtig, sowas zu lesen.
Ja.
Heute würde ich sagen, weiß ich nicht, wir werden doch alle so viel mit hetero,
ja, genau,
Beziehung. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die mich weniger berühren.
Okay.
Nö. Das ist dann, glaube ich, wirklich auch die Frage, wie ist es erzählt. Und das hängt von so viel anderen Sachen mehr ab, als von der Frage, ob da Menschen gleichen oder anderen Geschlechts Emotionen miteinander teilen.
Ach, du liebst Emotionen, die geteilt werden. Wir haben den Anrufbeantworter vergessen.
Können wir einfach jetzt mal abfahren?
Ja, ich sag mal, wenn man da drauf sprechen möchte, ruft man einfach die 030-209-66886 an. 030-209-66886 und dann kann man uns was auch immer drauf sprechen. Eigentlich ist es vollkommen übersichtlich. Ja. Und ich nehme an, es haben Menschen drauf gesprochen. Du hast das Pad vor dir.
Ich schwitze wirklich wahnsinnig.
Soll ich
ist das vielleicht so
willst
eine...
Willst du mit deiner Krücke da drauf drücken? Ihr glaubt überhaupt nicht, wie anstrengend der Weg mit Stefan von unten nach oben war.
Nur
auf jeden Knopf. Das war wie ein Kleinkind. Nee, es war sehr süß, ehrlich gesagt. Ich habe den Fahrstuhlknopf gedrückt und wurde sofort angepfiffen, dass ich den gedrückt habe, weil der feine Herr mit seinen Krücken, wir werden auch noch Fotos dazu posten, unbedingt den Knopf drücken wollte
eine
und
super,
die Tür klingelt.
Dass ich jetzt aus 2 Metern Entfernung...
Mach das doch. Du hast jetzt so ein winziges iPad vor dir.
Nein, das wird ganz furchtbar schief gehen.
Das wäre so lustig. Ja, dann drück den halt mit dem Finger.
Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
Moin, hier ist Antje. Ich habe gerade die neueste Folge gehört und da sprecht ihr von Paul Rudd und dass ihr den liebt. Und dann wird behauptet, der hätte ja nie Hauptrollen bekommen.
Ja, die Marvel-Filme.
Also jetzt. Paul Rudd ist Ant-Man, wollte ich nur mal kurz sagen.
Ant-Man?
Okay, aber ansonsten weiter so. Tschüss.
Ant-Man. Ich bin Katja Ramesch und ich wollte Sie bitten, dass Sie Ihren wunderschönen, tollen Podcast nicht mit dem schwer erträglichen, sehr eitlen Herrn Beisenherz beschweren, sondern nochmal oder immer wieder mit der herrlichen, klugen, charmanten
Eva Schulz. Ja, die war auch gut.
Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank, wiederhören.
Ja, laden wir ihn aus, oder?
Ich nochmal, Antje. Gerade fällt mir noch ein, dass Paul Rudd auch eine wirklich coole Sau ist. Bei Hot Ones, YouTube. Serie, Interviewformat, wo die aber nebenbei Sachen mit super scharfer Chilisauce essen müssen. Ist ja einerseits super lustig,
so was und
andererseits wirklich hammerhart. So, das war's. Tschüssing.
Klingt nach einem Format für dich.
Also ich meine, wir haben schon ein paar Mails auch bekommen, weil wir den Paul Rudd so
viele
unterverkauft haben.
Können wir dann mal kurz sagen, nicht wir, ich hatte von Paul Rudd in meinem Leben noch nichts gehört. Du hast dann so gesagt, ja, der hat immer so ein bisschen Nebenrollen,
nee, aber
nie
das ist der Punkt.
Hauptrolle gespielt.
Der spielt immer nie, ja, aber in so sehr speziellen Filmen. Ist ja nicht so, dass er bei Titanic, ich habe auch schon lange keine Filme mehr gesehen. Ja, aber das sind so Marvel-Filme, oder?
Das ist ich gucke das auch nicht.
Ach so. Ich weiß nur, dass der wirklich irre lustig ist, weil der, das hatte ich auch schon gesagt, bei Saturday Night Live oft mitgemacht hat und glaube ich auch immer mit Justin Timberlake zusammen, der ja auch fantastisch ist, der hat einfach die komplette Bereitschaft, sich hochgradig unattraktiv darzustellen. Und das liebe ich an Menschen. John Hamm ist ja auch so einer, der Madman-Typ, der ja wahnsinnig kühl und sexy ist und der ist ein totaler Albernkopf und macht und das liebe. Das sieht man immer gut bei Saturday Night Live.
Kannst du dich trotzdem jetzt einmal kurz förmlich entschuldigen für diesen wahnsinnig peinlichen Fehler?
Super schlimmer. Welcher Fehler nochmal? Ant-Man, dass ich Paul Rudd unterschätzt habe?
Ja.
Ja, sorry.
Haben sich unglaublich viele Leute drüber aufgeregt.
Ja, aber ich habe das dann irgendwie falsch gesagt. Nee, wobei Eva hat auch gesagt, dass der immer so... Natürlich können wir es auf Eva schieben. Die tatsächlich ein ziemlich guter Gast war. Wir würden im Leben nicht den Nicky Beisenherz dabei ausleihen.
Leider keine Ahnung von Paul Rudd.
Keine Ahnung von Paul Rudd, aber die hatte ja auch Schirach mitgebracht mit Schuld und das gucke ich seit einer Woche.
Okay.
Ich möchte das auch nochmal empfehlen. Es ist wirklich gut, dieses Schuld von. Da wäre ich im Leben nicht dran. Außer, dass die... Ist dir das aufgefallen? So einen super peinliches Stilmittel benutzen, ZDF-Mediathek ist das, Schuld von Tira, nämlich, dass immer so Sachen von oben im Bild runterfallen, Sachen, die gleich eine Rolle spielen, ein Achtung, ein Apfel, eine Pistole, ein Blatt Papier.
Wie, wann fallen die runter?
Na, die werden so eingeblendet, im künstlich, also der Moritz Bleibtreu, der da mitspielt, macht gerade irgendwas und auf einmal ist so in der Nachbearbeitung kommt so ein Blatt Papier von oben an der Seite runter.
Hab ich überhaupt noch nie gesehen.
Ja, da in jeder Folge, es ist super 90er Jahre, es gibt wirklich keinen Grund, das zu machen, aber es sind die alten Folgen, ich glaube, sie machen es nur in Staffel 1 und 2, bis irgendjemand gesagt hat, bisschen unangenehm, braucht man gar nicht.
Hätten wir da früher drüber geredet, hätten die schneller aufhören können.
Ja, Ich meine, auch Sky hätte seine Mediathek ein bisschen vernünftiger machen können, wenn ja. die, aber die hören ja auch nicht auf uns. Ja, also Eva Schulz war super richtig. Ja, Paul Rudd ist ein Spitzentyp, keine Frage.
Apropos Episodenreihe, kriminale Episodenreihe.
Oh ja.
Wir haben über Criminal, wir reden jetzt über, ich komm nochmal rein.
Komm nochmal rein.
Wir reden über Criminal auf Netflix. Criminal sind 12 Folgen aus 4 Ländern.
Das ist so fucking kompliziert.
Es ist ein bisschen kompliziert. Es ist eigentlich ganz einfach. Es ist immer eine Verhörsituation. Es spielt im Grunde in einem Verhörraum, so eine klassische Situation mit dem großen Spiegel, wo hinter die anderen Polizisten noch sitzen. Und es ist so ein, wie heißt denn sowas eigentlich? Verspiegelt, einseitiger Spiegel, Spiegel. Ja. So. Es spielt in dem Raum, es spielt in dem anderen Raum, wo die Polizisten dahinter sitzen. Es gibt noch den Raum davor. Das ist das komplette Setting für alle Folgen, auch für alle Länder.
Ja, 4 verschiedene Länder.
4 verschiedene Länder, Spanien, Frankreich, England, Deutschland. Jeweils 3 Folgen, 45 Minuten lang. Ja, und es ist die Geschichte, wie in diesem dieser Verhörsituation ganz nah, ganz dicht dran, ganz leise im Grunde erzählt, irgendwelche Fälle gelöst werden.
Genau, die nur übers Verhör. Und es sind immer pro Land, es ist immer das gleiche Ermittler oder die gleichen Ermittler. Team ist es, glaube ich nicht, sind so ein bisschen mehrere. Also die spielen, also was daran so irre ist, dass ich ging auf Netflix und sah so, 4 verschiedene. Man kann auch nicht mal erste, zweite, dritte, vierte Staffel sagen, sondern alle Staffeln heißen erste Staffel. Also erste Staffel Frankreich, erste Staffel Deutschland. Naja, deswegen wusste ich nicht, in welcher Reihenfolge ich das gucken soll.
Ja.
Und dachte auch schon, ja, vielen Dank dafür.
Alle auch in kostengünstig am selben Ort gedreht. In Madrid steht dieser Verhörraum.
Ja, das ist ein Studio, glaube ich, die Netflix-Studios in Madrid. Man, am Anfang denkt man so ein bisschen, wieso sind die alle im gleichen Raum? Andererseits macht's also inhaltlich keinen Sinn, aber so zum Gucken macht's Sinn, weil dann konzentrierst du dich immer auf die Fälle, weil der Raum immer der gleiche ist.
Sarah, wie hat es dir gefallen?
So lala, eigentlich ganz okay, aber so richtig erschließt sich mir nicht, warum das Spanien, Frankreich, Deutschland, UK sein muss. Man findet dann auch nicht so richtig Zugang zu den einzelnen Teams, weil dann muss man ja gleich noch das in Frankreich gucken. Aber innerhalb dessen ist es irgendwie gut. Es ist schon spannend, dass nur durch eine Verhörsituation, also wirklich da sitzen Leute und über die Fragen, die man so einem Verdächtigen stellt, sich dann dieser Fall klärt. Oft natürlich, sonst macht es ja keinen Sinn, in eine ganz andere Richtung, als man am Anfang angenommen hat. Das ist übrigens auch ein bisschen wie Schuld. Und ich habe die abwechselnd geguckt und bin manchmal durcheinander gekommen. Wirklich. Ich dachte, das ist doch gar nicht der Verhörraum. Und dann dachte ich, stimmt, ist ja auch der Bleibtreu, der wohnt ja ganz woanders.
Hat mich auch daran erinnert. Im Grunde Krimis zu erzählen, aber ganz anders als sonst Krimis erzählen.
Und auch auf eine gute, kurze Art. Das kommt mir immer entgegen. Keinerlei Pistolen, keinerlei so, sondern wirklich nur Ermittler, verhörende Leute. Und das finde ich ganz gut. Man kann, aber so richtig kaputt kicken tut's mich nicht. Ich habe eine Folge UK gesehen, eine Folge Frankreich und 2 Folgen Deutschland. Aber ich habe kaum was dazu erzählen. Irgendwie ist es so ein bisschen, ist nice, kann man machen, aber sag du mal, vielleicht inspiriert mich, was du sagst, nochmal zu mehr Meinung. Aber ich war so ein bisschen überfordert von der Okayness. Weißt du, was ich meine? Wenn man denkt,
ja, ich fand's nicht okay. Mich hat's genervt.
Ah, okay.
Die Kritiken sind wahnsinnig positiv. So Kammerspiel und die meinen Schauspieler. Es sind große bekannte Schauspieler dabei. Also in UK ist es der tolle David Tennant, den man aus Broadchurch kennt. Der ist der erste Verdächtige im ersten Fall.
Sag nochmal, was der verbrochen hat. Ich kann mich nur von
Fall zu. Der soll seine Stieftochter umgebracht haben. David Tennant. In Deutschland ist einer der Verdächtigen Peter Kurt, den man zum Beispiel kennt aus Babylon Berlin, wo er diesen geilen Berliner Polizisten gespielt hat.
Ist das der bisschen dickere, den liebe ich, weil der mich verwirrenderweise an meinen toten Opa und an meinen noch lebenden Freund Tim Sproten, der wird sich bedanken, erinnert. Tim ist viel jünger und dünner, aber die haben ähnliche Nasen und so. Und ich mag den wahnsinnig gern. Da war mir kackegal, was die Geschichte ist. Ich dachte die ganze Zeit, hallo Opa, hallo Tim.
Der ist super cool,
den mag ich.
Das ist wirklich...
stimmt, Babylon Berlin.
Ja.
Und da fand ich den auch super, weil der so vor sich hingemurmelt hat.
Na, und der spielt so einen Berliner Polizisten in den 30ern, 20ern.
Ja.
Und so, dass man sofort glaubt, so waren alle Berliner Polizisten.
Ja, weil der auch so ein Gesicht dafür. Oh, wie heißt der? Kurt auch noch.
Kurt. Mit H, aber mit H, mit
Bonushain. Vielleicht will ich mal ein bisschen den mehr googeln. Ich finde ihn angenehm zu sehen, ja. Also
Silvester, Silvester Groth kennt man noch, der ist einer der deutschen Kommissare. In einer Folge spielt Christian Berkel den Anwalt. Mhm. Also es ist...
Ja,
ich wollte es mal gesagt haben. Es ist schon sehr hochkarätig besetzt. Es ist wahrscheinlich auch toll gespielt. Mich hat's irgendwie genervt. Ich finde das anstrengend und auch ein bisschen deprimierend, dass das die ganze Zeit in diesem Verhörraum ist. Ich finde es jetzt nicht so intensiv, dass ich davor sitze und denke so, wow, ja, also was da nicht für eine Psychodynamik entsteht.
Ja, ist es nicht.
Weil dafür sind es auch für mich zu viele so Taschenspielertricks, weil weil du weißt nie, was als nächstes davor kommt. Du hast eigentlich auch nichts in der Hand, um jetzt bei so einem normalen Krimi kriegst du ja vielleicht irgendwelche Hinweise.
Ja, so dass man mitraten kann. Genau. So funktioniert ja ein Krimi. Ja.
Null. Es ist wie so ein Springteufel, so aber hier.
Aber das mag ich daran. Das ist auch das Coole an Schuld, dass man nie in diese Falle tappen kann von ja, schon klar, der hat halt, sondern es ist immer, du musst einfach, man guckt nur zu, man muss nicht mitdenken. Das finde ich manchmal geil, weil du keine Chance hast. Weil genau wie du sagst, es ist wie so eine, wie heißt das?
Springteufel habe ich jetzt genannt.
Oder so ein Kong, um in Hundesprache. So ein Kong ist ja so geformt, dass egal wie du ihn runterfallen lässt, wird er immer in eine andere Richtung springen. Also überhaupt nicht vorhersehbar. Und wie genau das Kong ist es. Naja, wie Hundemenschen reden so.
Ja, ich wollte das gar nicht.
Naja, du hast recht, aber das mag ich daran. Okay. Dich nervt das ein bisschen.
Ich finde das nervig, weil es auch nicht wirklich aus der Psychologie ist. Ich habe auch eine UK-Folge, zwei Deutsche gesehen. Ich fand es dann auch mutig mit so Folgen, die fangen beide mit so Folgen an. Die UK-Folge besteht zur Hälfte daraus, dass der Verdächtige sagt, no comment. Mhm. No comment.
Ja, aber das ist doch irgendwie cool.
Ja. Aber es ist auch irgendwie lang.
Und es ist nicht nachvollziehbar, warum die den dann doch finde ich manchmal so.
Also die Kombination aus, dass ich dachte, okay, das ist zumindest, kann man auch sagen, schönes Experiment. Wie lange bleiben Leute dran, wenn der Verdächtige nichts sagt? Aber genau, ich fand es dann auch nicht total nachvollziehbar, warum der das dann doch irgendwann mal das Gefühl hat. Und ehrlicherweise, ohne jetzt wirklich was zu spoilern, sich auch prompt um Kopf und Kragen redet. Mhm. Wenn er einfach schön bei No Comment geblieben wäre.
Ja, das war ein Moment, wo ich auch dachte, okay, jetzt redet er, aber warum? Und ja, Frankreich hast du nicht gesehen, nee. Ne? Weil das war insofern interessant,
als das... Ich hatte angefangen und hab dann nach 30 Sekunden gedacht, nee, ich schaff echt nicht noch. Das fing schon wieder so deprimierend an.
Ich fand
ihn
nur cool, weil da geht's um so eine Überlebende von dem Attentat im Bataclan, hieß das so? Mhm. Bataclan. Jetzt spoilert man, wo sich so rausstellt. Ja.
Ich habe sie jetzt nicht gesehen.
Nee, es gab so einen echten Fall davon auch. Ich weiß nicht, ob die, also es gab wohl, ja, jetzt kann ich es nicht sagen.
Sollen wir
machen einen Spoiler 5 Sekunden. Falls ihr es wirklich sehen wollt, dann ab jetzt 5 Sekunden lang Ohren zu, und zwar ab jetzt. Also die war natürlich gar nicht richtig da drin und wollte da, glaube ich, nur so Schadens. So, da. Das ist die Geschichte davon. Okay. Die Spoilersekunden sind jetzt vielleicht vorbei. Das fand ich dann noch ganz interessant.
Okay.
Als Fall. Aber ich bin ehrlich, ich werde jetzt, wenn ich nach Hause gehe, nichts weiter davon gucken.
Irgendwie interessant war auch dieser Fall mit Peter Kurt. Aber ich fand, der hatte auch so einen Twist, den man nicht kommen gesehen hat. Aber ich fand auch da, dass eigentlich die uninteressanteste Art, dem so dabei zuzugucken, wie das dann irgendwann... So, tada, es ist übrigens ganz anders.
Genau, und es wird nämlich immer ab dem Moment, das ist vielleicht so ein bisschen nervig, ab dem Moment, wo sich rausstellt, dass es ganz anders ist, wird es zu so einem zu leichten Selbstläufer, finde ich. Weil ab dem Moment sind alle Verdächtigen, gestehen dann sofort die wahre Geschichte und dann hörst du quasi nur noch bei der Auflösung zu. Ja. Also es wird am Anfang gezogen und gezogen und man weiß nicht was. Und dann ist der Knoten geplatzt, aber die Sendung geht noch 20 Minuten. Und dann wird nur noch erklärt, das ist auch unattraktiv dabei.
Und ich finde, so richtig trauen sie dann ihrem eigenen Prinzip auch nicht. Weil, also insbesondere die Deutschen, ich habe jetzt, wie gesagt, Frankreich, Spanien nicht gesehen, da ist so viel drumrum, was sie dann an Psychodramatik aufgepappt haben. Die eine Kommissarin ist so von außen gekommen als Aufpasserin, weswegen die andere sie schon hassen.
Das außerdem, braucht alles nicht.
Außerdem ist sie schwanger. Mhm. Dann haben sie da noch so einen jugendlichen Hacker sitzen, was die unglaubwürdigste Figur ever ist, der dann einfach zwischendurch sagt, und hier habe ich das habe ich überhaupt nicht kapiert, hier habe ich jetzt noch von dem Arzt, von dem das Schreiben, was jetzt alles erklärt, gefunden. Habe ich eben gehackt, ich habe kurz aufgehört.
Habe ich eben gehackt.
Ja, habe ich kurz aufgehört, Space Invaders zu spielen, wo ich mich auch schon frage, wirklich irgendjemand, der unter 50 ist, spielt Space Invaders? Egal.
Na, es braucht die ganzen Geschichten hinter der verspiegelten Scheibe nicht.
Nee.
Aber ich glaube, die dachten, die braucht es, weil man braucht ja tatsächlich irgendetwas ich glaube, dass das wirklich der Deal bei Fiktion ist. Irgendetwas muss den Zuschauer emotional dranziehen. Das geht aber nicht mit Leuten, die in der nächsten Folge nicht mehr mitspielen, also diese Verdächtigen. Aber es interessiert einen auch nicht, weil man denkt, jetzt will ich halt wissen, was da das Problem von den Verdächtigen ist. Da interessiert mich nicht, ob die Ermittlerin schwanger ist oder nicht. Nee. Und man weiß auch, die spielt, das sind ja nur 3 Folgen. Wie sehr kann ich mich an die schon binden? Und dann hat man keinen Bock mehr, sich an die zu binden. Ja. Und der Hacker, du hast vollkommen recht, das ist auch nicht geil genug. Auch die bockige Kommissarin, Kollegin, die gesperrt ist und jetzt draußen im Warteraum rumsitzt, ja, wo man auch so denkt, ja, aber du bist doch in 2,5 Folgen bist du schon wieder weg. Ich guck dich gar nicht an, ich gehe aufs Klo in der Zwischenzeit.
In England gibt es auch so eine merkwürdige Liebesgeschichte, die damit verknüpft ist, dass der eine wieder zurückkommt jetzt und das Verhör übernimmt, der aber mit der einen schon ein Verhältnis hatte. Und ich hätte dann, wenn schon so der Versuch, so ein Experiment zu machen, dann hätte es mich radikaler interessiert zu sagen, schafft man es, das komplett in diesem Raum zu erzählen, ohne das drumherum, sondern wirklich die Psychologie, wie knackst du so jemanden, der dir gegenüber sitzt, dass dir das erzählt. Das
und warum nicht über mehrere Folgen? Also und warum 4 verschiedene, warum 4 verschiedene Länder auch? Nichts davon, dadurch, dass es eh alles in einem Raum spielt und man es ja dann doch auf Deutsch guckt, weil man kein Französisch oder Spanisch kann, gibt es noch nicht mehr so richtig coole regionale Unterschiede oder dass man so denkt, so ermitteln die Engländer, sondern es sind einfach Teams, die du, 4 verschiedene Teams, da brauchst du ja 1,5 Folgen, um überhaupt reinzukommen, zu wissen, wer ist. Warum nicht 12 Folgen machen in einem Land, meinetwegen auch nur UK? Ich brauche den ganzen Internationalism dafür nicht.
Aber vielleicht sollst du auch nur die deutschen Folgen gucken und die Engländer die englischen und die Franzosen.
Dann sollen die mir nicht zugänglich machen. Und die nicht, das ist doch wie wenn du ein Überraschungsei vor dir hast, der Klassiker, und darfst es nicht essen. Also rate, was dann passiert.
Was passiert dann?
Man isst es. Ich meine, du weißt doch, wie es ist, wenn ich dir einen Kuchen backe, wie viel du tatsächlich von diesem Kuchen abkriegst. Ja, abends stimmt. Beschließe ich backe einen Kuchen für den Stefan und am nächsten Tag kriegt Stefan 1/3 Kuchen, weil vorher stark probiert werden musste.
Kenne ich allerdings auch niemanden über 12, der so ist.
Das stimmt nicht. Ich habe auf Twitter neulich, ich habe doch mal irgendwo wahrscheinlich hier den Trick dafür verraten, wie man das macht, ohne wie ein Assi zu kommen, nämlich den Kuchen von vornherein in Stücken präsentieren, sodass keiner weiß, wie viele Stücke davon fehlen. Und mir hat auf Twitter vor ein paar Tagen noch jemand geschrieben, dass sie sich das abgeguckt hat von mir, einen Kuchen gebacken hat, den in kleine Teile gemacht hat, damit sie so viel wie möglich probieren kann, ohne der Arsch beim Schenken zu sein.
Ist das das, was von dir bleiben soll, wenn du mal diese Welt verlässt?
Dass die Leute ehrlich gesagt, ja, Mann.
Vielleicht kommt mir das so die Kuttnersche Kuchen, Geschenkkuchen-Strategie. Ja,
Kuttner Kuchenklau, Kuttners Kuchenklau.
Ja,
kann man noch am Titel arbeiten.
Abkürzung müsste man vielleicht auch noch arbeiten.
Kuttners cooler Kuchenklau, dann ist man bei KCKK. KCKK. Okay. Naja, da können die Leute, es geht ja ums Prinzip.
Ja.
Kann ich, hast du die aufgegessen?
Nee, ist bitte, ich wollte dir die ganze Zeit schon mal anbieten, aber du hast immer gerade geredet.
Ja, sorry, ist mein Job hier. So, sind wir durch.
Diese traurige Situation, wo Tommy Wosch dir sagte, er hätte Angst, uns beide einzuladen, weil wir würden uns ja auch wir wären so Plaudertaschen. Hat er nicht sogar so ein Wort benutzt irgendwie?
Ich habe dann bei dem Teil nicht so zugehört. Hat er das gesagt?
Ja, du hast ihm ganz gut zurückgegeben. Du hast gesagt, das wäre doch bestimmt das, was er dauernd gefragt würde oder so.
Ach genau, das finde ich immer weird, wenn Leute auch in Interviews mich fragen, ob ich privat auch so viel rede. Und denke ich, ich werde doch dafür bezahlt. Ja. Und ja, ich rede privat auch so viel.
Du kriegst Geld für das jetzt?
Ja,
für
das hier nicht.
Okay. Nee. So, du isst also, sehr laut. Habe ich auch so laut gegessen?
Ja, aber ich mag das.
Okay.
Wir tun ja sonst auch nicht so, als wären wir professionell. Du fandest es richtig doof und
richtig. Das muss ich jetzt ein bisschen relativieren. Ich fand es nicht gut und es hat mich dann, vielleicht war das auch stimmungsabhängig bei mir, ich fand es dann ein bisschen deprimierend, dieses Intime. Es ist schon okay, aber gut
fand ich es. Was mich auch ein bisschen genervt hat, ist, dass der Verhörraum so ein Ticken zu schön ist. Das muss er natürlich, wenn da alle Folgen drin spielen, aber das Angenehme auch an Schuld ist ja, dass das wirklich in so traurigen Amtsgerichtsräumen ohne Publikum ist. Und das ist befriedigend, das anzugucken, weil das hat so komische Holzvertäfelungen jetzt bei Criminal, dieser Raum und so ein verrücktes rotes LED-Licht. Aber du weißt halt nirgendwo auf der Welt, in keiner Polizei der Welt oder wo immer das da ist, sieht so aus. Da dachte ich auch so,
es ist ein bisschen künstliche Situation.
Aber wenn du so viel darüber gelesen hast, was ist denn deren Name, was wollen die, was soll das denn? Was soll das denn? Hast du irgendwas darüber gelesen, was das soll?
Nur wie Leute das finden. Tolles Kammerspiel, großartige Schauspieler und so ganz intim.
Ja, weil das wird auch als so Experiment verkauft.
Naja, ich habe da nicht drauf gewartet.
Nee, ich auch nicht. Aber wenn man mal 45 Minuten irgendwas sehen will, ist
ich
es...
Ich habe mich zwischendurch sogar nach so einer guten alten Schießerei gesehen.
Echt?
Ja.
Auch
dachte,
wenn
jetzt mal jemand
wirklich?
Mal reinstürmen könnte und mal so ein bisschen Action und eine Verfolgungsjagd und so.
Wenn das mal bei mir passiert, dann ist der Ofen aber aus, oder? So weit muss es erst mal kommen, dass ich mich nach einer schönen Schießerei sehne.
Ja. Hattest du zwischendurch auch Hunger auf KitKat?
Nö.
Bei der einen Folge, wo Christian Berkel... Der auch den langweiligsten tausendfach doch, die hast du gesehen, auch mit dem Anwalt, den Arschloch-Anwalt spielt von dem Mann, dessen Frau die Treppe runtergefallen ist. Oh, hast du die gar nicht gesehen?
Ah, nee, dann habe ich die nicht gesehen. Ich glaube, ich habe jedes Land versucht. Ich habe nur eine deutsche gesehen. Die mit Kurt habe ich gesehen.
Okay.
Ich wusste nicht, wie ich vorgehen soll. Das war wirklich so vier Länder, alles.
Weil ich dir keine Anweisungen gegeben habe. Ja.
Aber guck, wie gut ich es geschafft habe. War gar nicht so schlimm.
Nein.
So.
Und du hast nur eine Hausaufgabe gehabt, ich nicht.
Ja.
Weil du es vergessen hast. Ich fand es so ein bisschen komisch, auch ich dachte, früher hättest du dann einfach gesagt, nö, gebe ich dir morgen die Hausaufgabe, dass ich da einfach so
durchkomme. Ja, aber ich dachte, ich war schuld und warum
aber ist
denn nicht?
Okay.
Ja.
Nee,
also du hast mir Morddeutschland gegeben, super guter Titel. Es kann sein, dass es kurz wird. Es ist, der Klassiker. Es ist so eine wie nennt man das?
Real Crime, dachte ich, ist es nicht.
Naja, es ist eine Sendung, in der echte Mordfälle oder Kriminalfälle aus Norddeutschland, deswegen auch Morddeutschland, wobei ich es ein bisschen gut finde.
Entschuldigung, ich muss jetzt einmal kurz eingreifen.
Ja,
es ist der Norddeutsche Rundfunk, es ist sein Regionalprogramm. Man kann da nicht Norddeutschland immer mit diesem Tonfall sagen.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Weil das ist auch ein bisschen das Problem von dem Ding. Wir sind ja heutzutage nur geile, richtig coole, fiese, blutige Sachen gewöhnt. Mit Making a Murderer. Und hier hat noch jemand drei Köpfe abgeschnitten und sich eine Kette daraus gemacht. Und man muss schon mal sagen, das sind die coolen, in Anführungszeichen, die coolen, großen Geschichten aus Amerika. Erstens. Dann hast du ja Deutschland. Nur Deutschland. In seiner Größe im Vergleich zu Amerika. Wie viel super coole Kriminalfälle kann es da wohl geben? Warum grenzen wir es nicht noch ein auf Norddeutschland? Und das ist der Punkt. Richtig coole, aufregende, da wurde eine ältere Dame in Bad Pyrmont in ihrem Auto vorm Gym, von einer Therme erstochen. Das ist natürlich furchtbar, mir ist das vollkommen klar. Aber jetzt mal im Ernst, wenn du 10 Staffeln Making a Murderer siehst und Amerikas skrupelloseste Handabschneider, dann ist es erstmal schon so ein bisschen dünner. Und im Grunde ich fange mal vernünftig an. Dieser eine Fall, von dem ich gerade spreche, wird da nochmal nacherzählt. Das ist in den 90ern, Ende der 90er passiert. Ältere Dame geht in die Therme, kommt raus, geht ins Auto, wird im Auto erstochen, stirbt im Krankenhaus an den Folgen und man weiß nicht, wer es war. Punkt. Die Sache wird so erzählt und das ist der Fall ist wahnsinnig unspektakulär. Die kommen an 3, 4 Verdächtigen vorbei, die es nicht waren und am Ende finden sie den Verdächtigen, der war es, fertig. Irgendein Installateur, ich schon wieder vergessen.
Auch damals schon gefunden oder jetzt irgendwie.
Ja, okay. Aber das ist eben der Punkt. Die Art, wie die das erzählen, ist wahnsinnig merkwürdig und ich glaube, nicht grammatikalisch, sondern dramaturgisch oder handwerklich falsch. Das geht nämlich so los. Wir schreiben das Jahr jetzt, 2019 oder so. Und der Erzähler sagt, die Beamten von damals stellen ihre Vorgehensweise bei der Spurensuche nochmal nach. Mhm. Das bedeutet, du hast also tatsächlich die Beamten von damals, die aber so tun müssen, du musst jetzt leider ein bisschen aufpassen, weil es nervig und kompliziert ist.
Nein, ich.
Die müssen also so tun, als würden sie nochmal zu dem Ort gehen, wo die Frau erstochen wurde und verkleiden sich dann auch, nämlich haben diese komischen Papieranzüge an mit Mundschutz, die man braucht, um einen Tatort nicht zu verschmutzen, nehme ich mal an. Soweit ganz fein, wobei ich denke, auch die Armen, warum nehmen die denn nicht Schauspieler? Warum müssen jetzt die Original-Leute, deren Job es nicht ist, so tun, als wenn?
Ja.
Du siehst dann also 3, 4 Ermittler in diesen Papieranzügen rumstehen und man sollte doch meinen, wenn die jetzt das nachstellen, bedeutet es, man stellt es nach. Man tut also so, als wenn. Man sagt, was ist denn hier? Hier ist eine Menge Blut. Aber dann werden die Ebenen vermischt. Die haben dann einen Ordner in der Hand mit Tatortfotos von damals. Stehen also in der Rolle des, ich bin jetzt der, der so tut, als wenn, da, sind aber auch gleichzeitig in der Gegenwart, weil natürlich da keine blutige Leiche mehr ist, sondern zeigen immer auf Fotos. Allein das ist schon mal falsch. Entweder stellst du es nach oder nicht.
Verstehe.
Ja, das ist wirklich verwirrend, weil man dann nämlich auch nicht weiß, wie sind die jetzt wirklich am Tatort oder zeigen sie uns, wie es damals aussah am Tatort. Ich wusste auch nicht, ob der Fall gelöst ist oder nicht, denn dann kommt noch so eine nächste Ebene dazu, in der die so tun sollen, als würden sie jetzt im Raum sitzen und darüber reden. Natürlich können die das nicht, weil es Ermittler sind. Die machen das aber total gut, so dass ich denke, hä? Und dann merkt man, dass die, glaube ich, nur dabei gefilmt werden, wie sie sich an den Fall erinnern sollen. Und dann, das merkt man an der Vergangenheitsform. Also das, so, das ist einfach weird. Das hätten die nicht machen sollen. Okay. Denn so, so. Und es gibt nichts Echtes da. Es werden, es gibt so Filmmaterial von einem Großraumbüro, in dem nichts passiert. Und das haben die nachgestellt. Sie haben also nachgestellt, wie nichts passiert. Warum nicht das Original-Filmmaterial nutzen? Wenn eh nichts passiert, gibt's ja auch niemanden, den man von der Identität her schützen müsste. Aber du siehst, also eben, da steht, glaube ich, sogar nachgestellt. Ein leerer Raum in Schwarz-Weiß mit nachgestellt.
Und gab's denn irgendwelche Aufnahmen von damals?
Naja, ja, aber die benutzen die nicht. Also es gab auch wohl noch einen Moment, wo die mit Hunden, mit Spürhunden vor Ort waren. Es wird sogar gesagt, und man sieht es auch, dass das gefilmt wurde. Mhm. Von der Polizei. Denen gehört also das Material. Warum bei der Gelegenheit nicht dieses Material benutzen? Warum stellen die dann nach, wie jemand das filmt? Also ja, sowas, das ist voll davon. Von Leuten, die in dieser, also Ermittler, die in dieser Verkleidung, die sie aber beim Nachstellen ja nicht wirklich brauchen, denn da ist ja kein Tatort mehr, Interviews geben müssen. Aber dann als die Ermittler im Jetzt, was auch irgendwie undankbar ist, weil ich denke, jetzt bist du schon im Fernseher, das sind die Ermittler sicher nicht oft, für die ist das sicher aufregend.
Aber mussten sie jetzt keine 70er Jahre
Schnurrbärte Nee, aber die haben umgehen. Natürlich trotzdem diese Papiertüte an. Das, da sieht man ja nicht gut aus. Und ich finde es irgendwie gemein, weil die müssen die nicht tragen, weil sie dann. Ja. Und das zieht sich komplett durch, so dass man nie weiß, ermitteln die jetzt nochmal? Ist der Fall ungelöst und die widmen sich dem nochmal? Nein, die tun nur so, aber eben manchmal als echte Menschen und wahnsinnig verwirrend und das nervt wie Sau, Punkt. Mehr ist da nicht. Okay. Und das ist überhaupt keine geilen, also machen wir uns nichts vor, du guckst doch True Crime auch für ein, zwei blutige Fotos oder aufregendes Material. Alle Verdächtigen sind so hart verpixelt, dass du im Grunde nicht, also noch nicht mal Frisuren siehst, sondern du denkst nur, okay, da ist so ein Haufen unscharf. Man will doch irgendwas sehen, man will das Gesicht von dem Mörder, irgendwas und du kriegst nichts, alles von dem, was du da möchtest, kriegst du nicht.
Ich würde ja so ein bisschen widersprechen wollen, weil ich glaube, dass es interessant sein kann, gerade so regionale Geschichten zu erzählen. Das, was damals Bad Pyrmont bewegt hat.
Ja, aber damals und Bad Pyrmont.
Ja, aber das kann, glaube ich, auch heute noch irgendwie interessant sein, das zu erzählen. Vielleicht wäre das sogar eher ein Podcast gewesen, wenn man die Leute alle nicht zeigen kann.
Ja, aber dann diese Leute zu benutzen, etwas nachzuspielen, obwohl es nicht ihr Job ist und dann die Zeitform zu vertauschen. Ja,
das klingt alles falsch. Ich habe es jetzt auch nicht gesehen, von daher kann ich es eh nicht verteidigen. Ich wollte nur die Grundidee verteidigen, dass man vielleicht auch ohne Kopf ab und ohne Massenmord und Blutfotos, dass das einfach auch eine regionale Geschichte, auch über genau die Art Verbrechen, die hier passieren.
Ja.
Aber, ja.
Vielleicht ist es für das Publikum aufregend. Für Leute, die schon geilere Sachen gesehen haben, ist es so ein bisschen, joa.
Sag mal kurz, weil da können wir es ja jetzt wahrscheinlich spoilern. Warum ist sie dann umgebracht? Kannst du das?
Ehrlich gesagt, habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube, der wollte...
Aber es war jetzt auch nicht irgendwie, dass man dann so einen großen Aha-Effekt hatte.
Ich glaube, ich habe es vergessen. Nee, weil die auch vier verschiedene Leute vorstellen, die es gewesen sein können.
Und einer war es dann halt.
Aber dann waren sie es nicht.
Ach so, das war der Punkt. Okay.
Dann war es der. Es war irgendein Installateur, der war, glaube ich, mit ihr nicht verwandt, sondern der...
Ach, egal. Ja. Jetzt ist es mir auch schon egal.
Ja, und dann, das ist ja auch kein gutes Zeichen. Also der Fall war auch nicht spannend genug und die Darreichung war komisch. Dabei war es schön gefilmt und sieht auch irgendwie hochwertig aus, aber es macht inhaltlich, dramaturgisch keinen Sinn.
Schade, ich dachte wirklich, könnte dir gefallen.
Ich dachte auch, vielleicht muss man sich auch nochmal einen anderen Fall angucken, aber nee.
Ich finde Morddeutschland jetzt auch keinen schlechten Titel.
Das ist so ein bisschen wie der grüne Gaumen. Haben wir darüber nicht mal gesprochen?
Nein. Es ist eben nicht wie der grüne Gaumen.
Ist ja gut. Warum nicht?
Ach, der grüne Gaumen. Entschuldige bitte.
Ich fand's ein bisschen gut. Das war doch das perfekte Dinner im Garten. Ist doch voll die gute Idee. Naja, okay, jedenfalls, ja, der Name war vermutlich das Beste daran. Das muss
okay,
man sagen.
Okay.
So.
Sind wir durch.
Nächste Woche kommt der Micky Beisenherz.
Ja.
Wir gucken, das kann man schon verraten, vielleicht die Sache mit Jennifer Aniston, weil ich so aufgeregt bin, dass es eine Sache mit Jennifer Aniston ist.
Hast du gar nicht mitgekriegt?
Nein, auf dem Apple TV.
Auf dem Apple TV Plus.
Wie das funktioniert. Ich verstehe das wieder nicht.
Ja, ich könnte mich jetzt
gut
an dieser
möglich, Sascha.
Das traue ich dir immer zu. Ich kann schon mal so viel spoilern, dass Apple TV Plus tatsächlich jedes Mal, nachdem ich Pause gedrückt habe, wieder vergessen hat, in welcher Sprache ich das gucken wollte.
Scheiße.
Das ist sehr, sehr enttäuschend.
Ja.
Das denkt man, es müsste auch programmiertechnisch
möglich sein. Naja, gut, aber die sind noch ganz neu im Streaming-Business.
Ach, keine Ahnung, wir zeigen es ihm mal in der deutschen Version. Es wird schon stimmen.
Aber irgendwas muss immer nerven. Im ZDF, wenn ich Schuld gucke, ich habe doch erst vor kurzem die Tasten an meinem Computer entdeckt, die machen, dass man 10 Sekunden vorspringt. Ja. Wenn man die drückt, springt man bei denen eine ganze Folge vor.
Hast du letztes Mal schon erzählt?
Ach so, ja. Aber es ist nicht weniger nervig.
Haben die immer noch nicht abgestellt?
Ja.
Sag mal.
Oh, ich wollte noch eine Sache, fällt mir doch noch ein zu Morddeutschland. Die haben sich, das ist ein bisschen niedlich, weil es so affektiert ist. Oder war das überhaupt da? Ach doch, der Vorspann. Der Vorspann ist irgendwas, keine Ahnung, irgendwas mit Schrift und ein Zeichen und hier ist ein Messer und so, wie man sich so True Crime vor. Aber dann sind einfach nur so wahllos so Crime-Worte da drin. Tatort, Verbrechen, ich glaube, ich habe es sogar aufgeschrieben, warte mal. Tatort, DNA, Zeugen, Fluchtweg. So, einfach nur so Worte. Vielleicht guckt ihr euch mal so, also noch nicht mal im Zusammenhang, sondern welche Worte, komm, sag mal
ein Wort, was mit Crime zu tun hat.
Ja, aber wenn die einfach nur so von oben ins Bild kommen, Tatort, und man denkt so, okay, cool, wo, was ist passiert? Fluchtweg, Fahrer.
Das nächste Mal
Currywurst.
Das nächste Mal spielen wir das nach.
Ja, das ist wirklich merkwürdig.
So dritt, jeder ruft Blut, genau. Leiche, Köpfe.
Genau, Jeanshose.
Bei Pyrmont.
What? Ja. So, na, so war das. Vielen Dank für diese Hausaufgabe. Ich muss auch pinkeln. Lass doch jetzt einen harten Cut machen.
Immer.
Naja, aber weil hier, ich ist halt auch sehr. Tschö.